Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli Schulz und Jan Böhmermann.
Das ist die große Sonntagmittagsshow, da ist für jeden was dabei. Da gibt es Spaß und Stimmung, viel zu lachen, denn Olli und Jan sind frei.
Oh Gott. Hallo, herzlich willkommen zu Sanft und Sorgfältig. Heute wieder mal in einer Garderoben-Edition. Heute in meiner Garderobe, in meinem Studio in Köln. Olli war gestern bei Zimmerfrei.
Du bist heute bei Zimmerfrei.
Ich bin heute bei Zimmerfrei und wir treffen uns quasi auf dem Flur. Der eine kommt, der andere geht, haben uns eben schon gehighfived und jetzt geht's... Du siehst ein bisschen verwuschelt aus, weil es sind zottelige Haare.
Ja, ich habe 2 Tage ineinander jetzt Auftritte gehabt. Vorgestern war ich bei Ali As und habe gerappt.
Oh.
Ali As, der Rapper, der hat in Berlin seine Platte vorgestellt. Dann war ich da und gestern war ich bei Zimmerfrei. Heute bin ich bei dir. Mein Leben ist wieder ein kompletter Rausch, Jan.
Herzlich willkommen zu Sanft und Sorgfältig. Wir haben einiges, was wir diese Woche besprechen müssen.
Müssen wir nicht, aber die Leute warten
drauf. Ja, also ich meine, letzte Woche haben wir uns noch über Nils Ruf und Atze Schröder unterhalten. Und in dieser Woche bist du der große Held der Bildzeitung gewesen.
Ja, und das ist völlig ungewohnt. Das hätte ich nie gedacht. Wie unbedacht, ich war mir nicht bewusst über die Macht meiner Medienkraft, also wie meiner Medienreichweite. So, Jan muss jetzt nochmal neu. Ist das jetzt besser vom Sound?
Ist besser viel besser vom Sound. Ich erkläre mal kurz, was passiert ist. Olli Schulz war mit Familienanhang in Tropical Island in Brandenburg, in der Provinz.
Ja.
Und das ist dieses umgebaute Zeppelin-Hangar, wo eigentlich ein Spaßbad drin ist.
Ein riesiges Spaßbad, ja. Und ich war auch nicht zum ersten Mal da. Ich bin öfter mit meiner Tochter da gewesen.
Ist das nicht auch das Spaßbad, wo dieser Typ mit dem Auschwitz hinten auf dem mit dem KZ Eingangsgebäude hinten auf dem Rücken fotografiert wurde?
Das weiß ich nicht.
Ich glaube schon. Ich glaube, das war
auf
Tropical Island.
Auf alle Fälle bin ich reingekommen ins Tropical Island mit meiner Tochter und habe gedacht, ich bin auf einer Tattoo Convention, weil da ist jeder tätowiert. Das ist wirklich wahr. Ich dachte, deswegen habe ich es auch gesagt. Und dann gehen meine Tochter und ich so schwimmen und dann gucke ich so einen kleinen Jungen an, der einen Drachen auf der Brust tätowiert hat. Der war so 9.
Das ist gar nicht erlaubt, du kannst als 9-Jähriger nicht tätowiert sein.
Der hatte einen Drachen auf der ganzen Brust und dann habe ich gemerkt, das ist so ein Fake-Drache.
Mhm.
Und dann bin ich später noch Pommes essen gegangen mit meiner Tochter, weil es gibt da tatsächlich nur Burger, Pizza, Pommes.
Wie das im Schwimmbad eben so ist, im Freizeitpark gibt es auch nur Junkfood.
Ja,
das will man ja auch. Ich weiß gar nicht, stell mal vor, du würdest jetzt irgendwie so Gulasch bekommen oder Kohlroulade im Schwimmbad, das ist
ja
eklig.
Ja, es gibt auch noch einen Wokladen, da musstest du dich aber anstellen. Das war mega voll. Ich habe gedacht, erster Tag der Ferien, man geht gleich montags dahin, dann ist es noch nicht so voll, war mega voll. Mhm. Der ganze Laden war voll. Es ist alles sehr unglücklich gelaufen, Jan. Es ist alles.
So, aber jetzt kommt die Geschichte. Du hast dein Wagen in der Not, weil es keinen anderen Parkplatz gab, aus Versehen hast.
Nein.
Also hast du einfach ganz normal geparkt.
Ich habe auch einen ganz normalen Parkplatz geparkt.
Weil ich habe gehört, es war ein Mitarbeiterparkplatz.
Also eine Sache muss man mal ganz kurz sagen. Da war irgendwo wahrscheinlich wirklich ein verstecktes Schild. Der Parkplatz ist nicht richtig gut ausgebaut. Und dafür, dass das so ein großes Eventbad ist und da wirklich ein Riesenparkplatz ist, ist das sehr schlecht ausgeschildert. Ich habe geparkt wie jeder andere auch. Ich bin den anderen Autos hinterhergefahren.
Ja, ey.
Und jeder, der sich mein Video angeguckt hat, der wird auch sehen, dass ich da nicht alleine stand. Und das waren nicht alles Mitarbeiter. Und vor allem die mich eingeparkt haben, waren keine Mitarbeiter.
Ende vom Lied, du wurdest eingeparkt und kamst dann danach, nachdem du aus dem Schwimmbad raus wolltest, nicht mehr vom Parkplatz runter.
Genau. Wir standen dann da mit nassen Haaren irgendwie, wir wollten schnell wieder nach Hause. Und dazu muss man noch die Vorgeschichte erzählen. Irgendwann bin ich dann in der Lagune. Es gibt halt einmal das Südseeschwimmbad und dann gibt es die Lagune. Dann war ich mit meiner Tochter. Jan macht sich jetzt Chips auf.
Ja, komm, was soll der Scheiß?
Ja, was soll der Scheiß?
Was jetzt richtig assi ist.
Da ist in die Schale rein.
Nein, die Schale ist voll eklig.
Dann das krümelt zu sehr.
Ach komm, ist egal. Ja.
Dann essen wir nur die oben drauf sind. Sticks gibt's bei Jan. Wie heißen die nochmal? Sticky?
Die guten Fritz-Sticks. Ja, erzähl mal weiter.
Also, dann schwimme ich mit meiner Tochter und dann entdeckt mich ein Typ, der da ausschwimmt und schwimmt erst zu mir hin, ey, bist du nicht? Und ich beachte ihn gar nicht und schwimme mit meiner Tochter weiter. Und dann hat er angefangen, mich zu verfolgen. Okay. Und hat sich so auch hinter so einer Wand so geguckt mit seiner Freundin, haben sich so einen Spaß draus gemacht. Und dann hat sie das Handy geholt. Und da habe ich gesehen, wie die mir so hinterher geschwommen sind und noch hinterher gelaufen sind. Und dann wurde ich so langsam nervös, weil ich wollte einfach mit meiner Tochter eine gute Zeit im Schwimmbad haben. Mhm. Das hat mich vielleicht auch ein bisschen angespannt. Und dann sind wir raus, waren eingepackt, dann bin ich wieder in den Laden rein und habe versucht, mit den Mitarbeitern zu reden. Und jetzt kommt der große Knackpunkt der Geschichte. es war alles, ich will dem Tropical Island nichts Böses. Das ist eine gute Arbeitsstelle in Brandenburg für viele Menschen. Das ist ein großes Bad, wo viele Leute eine Beschäftigung haben und die geben sich sicherlich auch Mühe. Mhm. Es ist aber so, dass die Mitarbeiter alle relativ anonym agieren. Und keiner fühlte sich so richtig dafür zuständig und keiner hat auch ein nettes Wort gesagt. Mir wurde von vornherein gleich gesagt, da können wir Ihnen auch nicht helfen. Der Parkplatz gehört nicht irgendwie zu dem Schwimmbad dazu oder ähnliches, so rechtemäßig. Wir können Ihnen da nicht helfen. Da müssen Sie sich jetzt selber drum kümmern, aber wir bezweifeln auch, dass die Polizei ihnen da hilft. Ja. Und dann war ich genervt und ich war mit meiner kleinen Tochter da und du weißt es selber, wenn die, dann fängt man an irgendwie so zum Papa zu werden und dann habe ich tatsächlich auch die Karte ausgespielt und meinte, ich habe hier mal mit Joko gedreht zusammen und haben eine Menge Werbung gemacht. Können Sie mir nicht irgendwie helfen? Können Sie mir nicht einen Tipp geben, was man machen kann? Ist nichts passiert. Und dann kam der Geschäftsführer, beziehungsweise der, das nennt sich Manager of the Day, glaube ich, MOD oder so, kam an, ein dicker,
netter,
dicker, unfreundlicher leider, nicht so richtig freundlicher Typ. Und der kannte mich auch nicht und das ist auch egal, ob man mich jetzt kennt oder nicht. Und der hat dann angefangen, relativ unfreundlich mir zu erklären, dass ich jetzt nicht weiter nerven soll. Und dann habe ich gesagt, mein Gott, was soll das denn? So in meiner leicht exzentrischen Art, aber sicherlich nicht unfreundlich. Aber wenn man mich nicht kennt, kann man auch denken, was das für ein Spinner, kann ich auch verstehen. Und dann sagt er zu mir, schreien Sie mich hier nicht so an!
Oh.
Und dann habe ich die Tränen in den Augen meiner Tochter gesehen, die da Angst hatte, die das nämlich nicht gut fand. Dann sind wir rausgegangen und da habe ich gesagt, so, bevor ich jetzt hier irgendwie erniedrigt werde, habe ich in so einer Kurzschlussreaktion dieses Video hochgeladen und dieses Video aufgenommen. Sollte ein kleiner böser Scherz sein, habe aber auch nicht gedacht, dass das so eine Wellen schlägt, weil ich auch ewig lange nichts mehr gepostet habe auf Facebook und auch nicht so ein Medien.
In zwei Stunden, 500.000 Views. In zwei Stunden, Olli.
Jan, ich war mal in Kiel. Dankeschön, gerne eine Cola. Ich war mal in Kiel und habe ein Video. Danke. Ich habe mit meiner Band, da waren wir in Kiel, ein Video gepostet. Was kann man heute in Kiel machen? So Aufrufe, 180 Likes oder so. Hat keine Sau interessiert. Mhm. Jetzt war das aber so, dass das so durch die Decke gegangen ist, dass wirklich die öffentlichen hier, also das, die Bild-Zeitung und so, alle haben darüber berichtet. Und das wollte ich alles gar nicht. Ich habe das Video übrigens auch wieder am nächsten Tag runtergenommen, nachdem dann die Anschläge in Brüssel waren. Und ich dachte, so ein blödes kleines Video sollte jetzt nicht noch irgendwie Teil von der Berichterstattung sein, wenn schon wieder man mit so traurigen Sachen konfrontiert wird.
Ja.
Und das war der einzige Grund, warum ich es runtergenommen habe. Und es war mir selber auch alles ein bisschen unangenehm. Wenn ich eine Sache dem Tropical Island, dem ich alles Gute wünsche, und ich habe sicherlich auch ein bisschen scheiße reagiert. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass das nur alles witzig und cool war. Es war eine unüberlegte, ich finde jetzt im Nachhinein doch witzige Sache. Aber wenn man ein bisschen was machen sollte, dann vielleicht ein bisschen die Mitarbeiter schulen, dass man das Gefühl hat, die stehen hinter dem Unternehmen und sagen einem nicht nur, können wir ihnen auch nicht helfen. Das ist vielleicht okay, wenn du bei McDonald's anonym hinter der Kasse
arbeitest. Selbst da nicht. Ich war letztens in Ehrenfeld mit einem Kollegen bei McDonald's und die Frau hat nicht mal Hallo gesagt.
Ja.
Mal so unfreundlich, dass ich gesagt habe, wirklich, der alte Loriot-Gag, können wir ihnen vielleicht was bringen?
Ja.
Mega unfreundlich und da fragt man sich dann schon erstmal, wie kann das passieren? Und ich meine, keiner ist ja gezwungen, da zu arbeiten, erstens. Und zweitens, selbst wenn dann da arbeitet, dann ist vielleicht auch so Job des Unternehmens und ein paar Regeln vielleicht.
Ja, und das würde ich dem Tropical Island einfach nur ans Herz legen, weil ich, wie gesagt, es ist ein großes Bad und man zahlt 60 Euro für ein Kind und für mich 60 Euro dafür, dass wir da 5 Stunden irgendwie schwimmen
wollen. Ich überlege gerade ganz kurz, ob es eventuell aber auch unsere abgehobene...
Nein, das ist mir scheißegal, ob ich Olli Schulz bin oder nicht. Ich fand das einfach doof, dass man da irgendwie das Gefühl hat, man wird so anonym abgefertigt und wenn man ein Problem hat, ist es ein eigenes,
Lass mal kurz einen Song hören und dann machen wir gleich nochmal kurz weiter, weil ich glaube, als ich jetzt gerade über die McDonald's-Geschichte, habe ich schon direkt gedacht, das ist vielleicht auch so eine Wahrnehmung, die man hat, wenn man dann andauernd irgendwie in irgendwelche Hotels abhängt.
Ach, Quatsch. Ich bin doch erst, mal ganz ehrlich, ich habe 35
Jahre... Auf mich bezogen jetzt,
ja, Mann. Ja, aber die ersten 35 Jahre meines Lebens relativ anonym gelebt. Ich bin jetzt nicht, ich denke auch nicht, ich renne nicht durch den Tag, wenn mir keiner fotografiert, ein Vollquatsch, denke ich nicht, geil, ich bin Olli Schulz und ich werde es hier besonders gut. Das war einfach ein bisschen unglücklich alles und man sollte vielleicht einen Geschäftsführer wenigstens ein bisschen schulen und es ist ja auch völlig egal, wer das ist, wenn jemand eingepackt ist und man sagt, ach Mist, das tut mir ja leid, anstatt gleich zu sagen, ja, ist ja ihr Problem jetzt, sie waren ja hier, jetzt machen sie mal, das mag schön und gut sein, ich fand das einfach unfreundlich. Freundlich.
Ja, okay.
Und dann habe ich mich auch vielleicht ein bisschen unfreundlich verhalten. Dann ist das, aber ich habe es versucht mit Humor zu nehmen mit diesem Video und ganz im Ernst, es hat dem Tropical Island bestimmt auch eine Menge Publicity gebracht. Ich habe also keinen Zorn. Ich werde auch irgendwann bestimmt nochmal zusammen mit ein paar Hooligans da hinfahren. Nein, liebe Grüße ans Tropical Island. Ich glaube, die wollten sogar irgendwie jetzt nochmal Kontakt aufnehmen. Ich will da jetzt keine große Nummer.
Man muss auch nicht übertreiben.
Es gibt auch viel wichtigere Sachen
im Leben. Genau. Über die reden wir jetzt gleich bei Sanft und Sorgfältig. Und hier ist...
Queen mit We Are The Champions. Nein, komm, einfach We Are The Champions
Lass Club Tropicana bitte von Wham hören.
Du hast vollkommen recht, viel bessere Wahl.
Ja, ja. Club Tropicana von Wham.
Und dann reden wir über Jan Böhmermann und seinen Tortengate. Du hast nämlich auch einiges verbockt. Fest. Komm, das will ich auch noch wissen.
Radio 1. Nur für Erwachsene.
Club Tropicana, das Video dazu, kennst du das noch?
Kenne ich, ja, ja.
Da hat er diese ganz kleine, enge Badehose an und da war er noch ein Frauenschwarm, George Michael.
Bis er dann später herausgefunden hat, dass er in Wirklichkeit ein Männerschwarm ist.
Das ist ein Männerschwarm.
Willkommen zurück bei Sanft und Sorgfältig. Heute nochmal die Tonqualität, beziehungsweise die andere Ton, der Klang, der andere Klang kommt daher, dass wir uns heute in meiner Garderobe befinden.
Eine andere Klangfarbe.
Mhm. Klingt ganz anders, finde ich immer ganz schön.
Ich kann nichts hören, weil du hast die Kopfhörer drin. Ich höre, das ist ganz ungewohnt. Normalerweise höre ich meine eigene Stimme immer auf Kopfhörer. So egomäßig bin ich dann doch. Ich kann nichts hören. Wir könnten uns jetzt einen Kopfhörer teilen, so wie früher. Nee. Wenn man in der U-Bahn gefahren ist und man hatte nur einen Kopfhörer und wollte zusammen einen Song hören, hattest du das auch früher mit einem Kumpel zusammen, hat man zusammen gehört?
Bis man herausgefunden hat, dass man bei Konrad Elektronik diese komischen Klinkesplitter kaufen kann.
Genau, Doppelstecker.
Aha.
Ah, das war die Erfüllung überhaupt.
Aber man hat immer mehr Akku geflogen. Also... Da draußen die Mitarbeiter wissen nicht, dass wir drin eine Radiosendung aufnehmen. Die sind extra laut. Ist scheißegal.
Ist egal.
Also wir haben gerade den Tropical Island Coup von Olli Schulz aufgeklärt.
Ja, ich habe es auch relativ unspektakulär erzählt, weil ich daraus wirklich... Es war nie meine Ambition, daraus einen großen Internetknaller zu machen. Und es hat mich dann auch irgendwann...
Und dann kam ja auch Brüssel. Also Ekel, Brüssel, am Tag danach kam Brüssel. Was hast du, als du das mitbekommen hast, wie hast du es erfahren?
Im Nachrichten, wie immer so. Und ich habe gedacht, scheiße.
Ja. Und vor allen Dingen, mein erstes Gefühl war, das ist nicht euer fucking... Was soll denn der Scheiß auch? Ja. Ich frage mich, was soll das? Also wir sind ja nicht Amerika hier, dass wir quasi alle kollektiv in Panik verfallen. Wir haben, Europa hat schon ganz andere Sachen mitgemacht, denke ich immer.
Aber ist ja wirklich so. Und dann gibt es aber auch Leute, die dann gerne auch schreiben, wenn man schreibt, wie schrecklich man das alles findet, sagen, hey Leute, was denkt ihr? Wir sind im Krieg, das wird uns noch häufiger passieren. Bald ist es auch bei uns soweit. Und die dann so, sage ich mal, schon so eine apokalyptischen Wahnvorstellung haben, dass das jetzt immer so weitergehen muss. Ich bin dafür, dass man sofort diesen Krieg beenden muss oder auf alle Fälle irgendwie, was heißt beenden muss, das ist ja, klingt ja jetzt albern.
Was meinst du, den Krieg gegen die Terroristen oder in Syrien oder was meinst du?
Ich meine grundsätzlich, also das ist, dass man sowas beenden muss, klingt jetzt albern gesagt, ich bin einfach in erster Linie dafür, dass man keine unschuldigen Menschen umbringen sollte, egal in welchem Land. Und das Ganze hat einfach große Ausmaße und hängt natürlich auch mit Syrien und mit so vielen Sachen zusammen. Und ich finde das alles einfach scheiße. Und da bin ich auch ein bisschen einfach dann ein verzweifelter Bürger, der einfach, was ist Bürger nicht, Mensch, ein verzweifelter Mensch, der sich irgendwie Sorgen macht.
Ich frage mich vor allen Dingen, wie kann das eigentlich sein, dass in Molenbeek in Brüssel, ist ein Stadtteil, der ist, ich glaube, von der Fläche ein Drittel so groß wie Köln-Ehrenfeld, leben 260.000 Leute drin, aber in extrem hohen Häusern. Ich frage mich, wie das sein kann, dass jemand sich 4 Monate lang, obwohl er von der ganzen Polizei in Europa gesucht wird, in einem Stadtteil aufhalten kann.
Ja, und vor allem auf der Straße rumgelaufen ist und da ganz normal wohl auch erkannt wurde.
Ja, und wofür gibt es denn diese ganze Vorratsdatenspeicherung? Und warum will der Bundesinnenminister wissen, auf welcher Pornoseite ich mir einen runterhole, wenn das nicht dafür gut ist, dass man wenigstens solche Schlawiner dann schnappt irgendwie? Oder das verstehe ich wirklich nicht. Und ich habe mir dann im Nachhinein so ein paar Artikel durchgelesen über die Aufteilung, also Brüssel bzw. Belgien als Failed State, dass es irgendwie so ganz merkwürdig ist mit den Wallonen und den Flammen, die irgendwie da so einigermaßen mehr so lose zusammengehalten werden durch den Staat. Und dass es auch in Brüssel tatsächlich so sein soll, dass es da so 6 verschiedene Polizeizuständigkeitsbereiche gibt. Dass wenn du dann irgendwie als Polizeiwagen über eine Grenze in der Stadt rüberfährst, dass dann ein anderes Revier zuständig ist. Und das, weil Brüssel oder weil Belgien als Land nicht so einen Zusammenhalt hat wie andere Länder, dass dann eben viele politische Macht aufs Regionale verteilt wird. Und deswegen die gar nicht so in der Lage sind, so einen geilen Geheimdienst wie wir. Immer die Sauerlandgruppe und so, wo sie da im Sauerland in diese Garage eingedrungen sind, die Bullen, und den Sprengstoff von den Terroristen ausgetauscht haben, damit die schon erstmal nichts mehr machen können. Echt passiert. Die haben gewusst, da mischen irgendwelche Leute Sprengstoff an, dann sind die in die Garage rein nachts, haben das ausgetauscht durch Fässer, in denen nichts drin ist, und haben erstmal abgewartet, was weiter passiert. Total geil.
Das klingt auf alle Fälle nach einem guten Coup.
Naja. Ich habe auf jeden Fall gehabt, in Brüssel.
Ja, und genau, also, und wenn man so eine und dann habe ich das auch sofort runtergenommen, da haben mich Leute irgendwie, um nochmal kurz auf dieses Video zurückzukommen, haben mir dann gesagt, jetzt nimmst du es wieder runter, jetzt bist du feige, weil du falsch geparkt hast.
Zensur, nein. Zensur.
Das hat alles nichts mit Falschparken zu tun, außerdem hat man das Recht auf Facebook, finde ich, sowieso, ich nehme Facebook einfach noch nicht als große, wichtige Medienwirkungsstätte wahr. Für mich ist das immer noch ein Spielplatz, wo ich Infos mache, wenn ich auf Tour gehe oder mal ein lustiges Video mache oder auch mal eine Sache, die mir wichtig ist oder mal einen Song, aber, das war alles nicht so geplant und es hat mich auch am nächsten Tag schon wieder genervt, nachdem dann man so konfrontiert wurde mit so traurigen Nachrichten wie Brüssel und dann auch noch Leute angefangen haben, das immer weiter aufzubauen. Dann habe ich gedacht, okay, war ein Gag, ich gebe euch jetzt da nicht noch irgendwie mehr Futter. Wie gesagt, Tropical Island soll einfach nur ein bisschen die Mitarbeiterschuhe. Ansonsten finde ich das ganz schön da. Und da kann man ganz toll Pommes essen. Und ganz viel schwimmen. Meine Tochter ist eine richtige Schwimmratte. Wie hat sie von mir? Ich bin ja Norddeutscher. Ich bin ja förmlich auf ein Krabbenbrötchen gezeugt worden.
Ich habe mich letztens gefragt, wann lernt man eigentlich schwimmen? Vor der Schule eigentlich, ne, oder?
Wie hat er sie jetzt gelernt? Also zu, so fast gleich, ein bisschen vorher sogar noch, ja. Hat schon ein Seepferdchen.
Weil ich meine auch, ich bin vor der Schule, war ich im Schwimmverein, kann mich noch an eine sehr strenge Schwimmlehrerin erinnern, die immer so am Beckenrand lang gelaufen ist, in so Shorts, ich glaube so 50, 60 Jahre alt damals schon, die ihre Tochter hat mitgeholfen beim Schwimmtraining und das war wahnsinniges Gequäle, also das Schwimmenlernen war wahnsinniges Gequäle. Ich fand auch immer dann später so Fahrtenschwimmer machen, Freischwimmer, den ganzen Scheiß, auch immer extrem anstrengend. Hast du, wie weit bist du?
Ich habe
Silber, Gold? Nee, nur Freischwimmer.
Ja.
Ich habe immer Gold nicht mehr geschafft, weil da muss man eine halbe Stunde lang im Wasser irgendwie hin und her schwimmen.
Einen Tauchschein habe ich gemacht.
Echt, einen Tauchschein?
Ein Open Water habe ich.
Hallo.
Es ist also kein Dive Master. Open Water ist also auch noch so. Mhm. Ist aber auch schon wieder so lange her.
Mhm. Apropos, guck mal, Jubiläum. Vor einem Jahr ist die Germanwings-Maschine abgestürzt.
Ui. Echt, genau ein Jahr ist das schon wieder her.
Oh Mann. Genau ein Jahr ist das her. Mhm. Ich weiß nur, damit das einzige Mal unsere Fernsehsendung ausfallen lassen. Weil wir da so mitgenommen waren alle. Ja. Wenn er in Düsseldorf gelandet wäre und so, weil das alles schon so ein bisschen... Haben wir die aufgezeichnet, aber nur in die Mediathek gestellt. Wurde nicht gesendet.
Hier ist Sanft und Sorgfältig immer noch. Heute
Radio Show bei Radio 1, bei Bremen 4, bei Enjoy, bei Das Ding und bei Puls. Und nee, Das Ding ist ausgestiegen bei UFM. Das Ding ist raus. Vielen Dank für die 70 Euro weniger.
Ich würde jetzt gerne einfach mal dir gleich, damit wir auch ein bisschen fröhliche Themen heute haben. Ich war gestern bei Zimmerfrei, Jan. Heute bist du bei Zimmerfrei.
Ja, ich freue mich schon. Mein Anzug hängt da vorne schon.
Ich muss sagen, ich bin heute Morgen aufgewacht und hatte eine ganz, ganz nette E-Mail von Christine Westermann bekommen.
Was?
Ja.
Wo hat sie deine Mailadresse?
Ach, keine Ahnung, wahrscheinlich von der Redaktion. Und hat mir nochmal gesagt, dass sie es total schön fand, mit mir übers Leben zu reden und da mit mir. Ich habe sehr, sehr offenherzig geredet. Hm. Und ich war sogar ein bisschen, gestern war für mich auch so ein emotionaler Tag, hat mit privaten Sachen so ein bisschen zu tun. Mhm. Also bei mir hat sich auch so ein Jahrestag genähert. Das ist eine alte Geschichte. Und ich habe auch in der Sendung darüber geredet. Einer meiner besten Freunde ist 1999 gestorben. Ist jetzt also so eine Sache, erinnert einen dran, hat man so ein bisschen Schwermut, hat mich so ein bisschen den ganzen Tag durch den Tag getragen. Und das habe ich auch in der Sendung so ein bisschen erzählt. Ich glaube, die haben gedacht, ich bin ein bisschen witziger. Und dann hat Thies Ullmann noch so eine süße Lobhudelei über mich gehalten, dass ich richtig emotional ein bisschen ergriffen war.
Oh.
Ja, der ja auch seit vielen, vielen Jahren ein guter Freund von mir ist. So.
Ich bin gespannt, wie das heute wird. Ich glaube, wenn man die richtigen Fragen zu Beginn stellt, dann kann das ganz schön werden. Das kann aber auch total kippen. Also ich habe schon Interviews erlebt, wo eine Frage mich am Anfang, wo ich dann direkt keinen Bock mehr hatte auf den ganzen Scheiß. Kennst du ja auch, ne? Einmal irgendwie unsensibel gewesen oder die Stimmung stimmt nicht zwischen den Interviewern und dem Interviewten. Und dann ist das ganze Ding gelaufen. Dann erzählst du nur Dreck, gehst in so eine Verweigerungshaltung und...
Genau, und das habe ich aber nicht gemacht. Das soll aber, der Markus Lanz war auch ein paar Tage vorher da. Der soll so sehr professionell auf alle Fragen geantwortet haben. Und das dann aber auch
weil
wieder
der, schwierig. Aber der kriegt das, glaube ich, nicht rausgekirchert, diese Lanz-Haltung.
Ja.
Weil der hat, wenn der irgendwie jede Woche 4 Sendungen machst und da irgendwie 40 Gäste durchgeschleust werden, dann bist du eh in so einer professionellen Gesprächsführung drin, dass du gar nicht mehr so den Menschen dahinter... Ich habe eh, meine große Angst ist tatsächlich, dass man eines Tages... quasi sich morgens im Spiegel anguckt, dann denkt, ach, das ist nicht der Typ aus dem Fernsehen.
Ja.
Und man völlig vergessen hat, dass man eigentlich auch noch, dass man ja nicht nur die Rolle ist, sondern dass man irgendwie...
Genau, dass man auch da der Typ ist, der eingepackt auf ein, genau wie der andere auf dem Tropical Island Package.
Wir müssen ganz kurz Werbung machen und Wetter und Verkehr und so. Wir sind gleich wieder da mit Sanft und Sorgfältig. Dann reden wir über Zimmerfrei, über das meinetwegen das Tortengeld noch, über Jahrestage, Schreckliches und Schönes. Bleiben Sie dran, es lohnt sich vielleicht.
Das ist übrigens das Thema der heutigen Sendung, Schreckliches und Schönes.
Ah, wir haben das Thema noch gar nicht gesagt. Schreckliches und Schönes ist das Thema. Haben wir uns lange vorher überlegt.
Radio 1. Sanft und Sorgfältig. Mit Olli und Jan.
Sanft und Sorgfältig. Wir sind wieder zurück. Live aus meiner Umkleidekabine in meinem Studio. Olli Schulz ist da.
Ja.
Noch gezeichnet von seiner Zimmerfrei-Aufzeichnung gestern. Tropical Island haben wir aufgeklärt. Heute geht's für mich zu Zimmerfrei.
Ja.
Ich bin so ein bisschen, ich habe lange überlegt, ob ich das überhaupt machen soll. Habe ich schon erzählt vorher, ne? Anderthalb Monate habe ich mich nicht bitten lassen, aber habe ich mir Bedenkzeit erbeten. Weil ich war entweder, das Ding ist, es kann entweder total schief gehen, weil Christine Westermann zwei private Fragen stellt, man aber keinen Bock hat, über seine Familie oder sonst irgendwas Privates zu reden. Kann aber auch total geil werden, weil Götz ist natürlich ein super, ich mag Christine Westermann auch total gerne.
Die war ganz streng zu mir. Die hat mich dann gefragt, Moses Schneider, mein Produzent, wurde auch ein Einspieler gemacht. Der hat gesagt, ja, Olli Schulz, früher ist er immer zu spät gekommen und inzwischen kommt er manchmal gar nicht. Und
kann ich nicht bestätigen. Ja, Olli kommt immer.
Und dann hat Christine Westermann echt gefragt, was soll, ist das nicht auch eine Frage des Respekts, immer dieses zu spät kommen? Mhm. Und dann hat sie mich so ein bisschen in die Ecke gedrückt.
Und sag mal.
Und dann habe ich gesagt, ja, mein Leben ist halt chaotisch. Ich lebe halt 5 Leben. Ich bin Papa, ich bin Medientyp, ich habe irgendwie 4 Geliebte und ich muss mich um alles kümmern. Mhm. Ich habe hier auch noch im Ausland Häuser und so, habe es übertrieben erzählt. Aber bin dann auch in so einer Haltung, dass ich dachte, hey, come on, das ist nun mal so, dass mein Leben, ich muss jetzt nicht immer alles erklären. Ich habe so viel
erzählt. Aber haben nicht alle Leute 4 oder 5 Leben?
Ja, aber die kommen auch zu spät.
Ja?
Weiß ich nicht. Du nicht, Jan.
Ja, ich komme auch manchmal zu spät, aber dann tut mir das total leid.
Hier hat mir einer nämlich eine E-Mail geschickt. Lieber Olli, ich habe vor einigen Monaten schon mal wegen Jans Borcherts-Besuch dir angeschrieben. Jan verstrickt sich immer mehr in Widersprüche. Mhm. Vor 2 Jahren hat er in einer Sendung gesagt, er würde niemals in eine Sendung wie Zimmer freigehen.
Ja.
In eurer Ländersendung hat er nun erzählt, dass er zu Gast sein wird. Kannst du ihn bitte mal darauf ansprechen, wie real er noch wirklich ist und wie street und wie viel Glaubwürdigkeit er noch besitzt? Also die Fans merken sich alles, das ist gnadenlos.
Ja, und eines Tages wachen wir nämlich gemeinsam auf und dann ist nur noch der Fernsehmoderator da, dann rede ich auch in so Lanzfloskeln und so.
Ja.
Das ist ja immer, du hast das ja auch mitbekommen. Ich habe ja auch, als wir uns kennengelernt haben, war ich ein totaler Hasser von allem, was Ina Müller macht.
Ja.
Dann hast du Ina Müller mal eingeladen, wir haben uns kennengelernt und wir haben uns gegenseitig relativ schnell gern gemocht.
Ja,
und jetzt finde ich alles, was Ina Müller macht, gut.
Und ich habe es auch vorher gewusst, dass ihr euch gerne mögen wird. Und manchmal ist es auch nur eine Sache, die im Kopf existiert. Mhm. So, ne? Und weißt du was, wenn man alle unsere Sendungen hört, dann werden wir beide auf so viele Widersprüche festgenagelt, weil wir beide schon so viele Sachen gesagt haben, die wir dann doch nicht so gemeint haben oder die aus dem Effekt geredet werden. Also, liebe Hörer, Sie werden uns immer anklagen können. Es wird immer einen Grund geben, dass man immer einen Widerspruch findet. Ist egal. Ich würde dir was
ganz an. Ich kann ja ganz kurz noch mal zu Zimmerfrei sagen. Ich habe wirklich mich lange beraten, auch mit mehreren Leuten, solche Entscheidungen, ich finde ja, ich treffe eh Entscheidungen selten alleine. Meistens immer frage ich so 3-4 Leute, frage dich auch manchmal in der Sendung irgendwie, welche Sachen machen soll und so. Man hört sich immer so im Umfeld um, was denn andere Leute davon halten, weil man das manchmal gar nicht so richtig schnallt, was es eigentlich bedeutet und man ja selber auch so ein bisschen den Blick dafür verliert.
Richtig.
Und alle haben gesagt, zu meinem Erstaunen haben alle in meinem Umfeld, selbst alle, die super kritisch sind, gesagt, ja, mach das doch. Und ich war der Einzige, der keinen Bock darauf hatte.
Ja, aber Zimmerfrei ist eine Sendung, die es seit 20 Jahren gibt und Zimmerfrei habe ich immer mal wieder gesehen.
Ja.
Ich kann mich an so oft
super Sendung.
Super Sendung und ich kann mich auch, vor allem auch die krassen Sendungen, wo das dann halt nicht so gut lief mit Martin Sonneborn oder mit Sherpo Schonert dabei oder wie er da hieß. Ich kann vergessen den Namen.
Sherpo Schonert dabei.
Ja, und das ist dann so, dass man sich das anguckt und immer wieder fasziniert war. Manchmal, es gab auch mal eine Phase, da war ich dann so genervt von denen, weil die das schon so lange machen und man die dann so gut kannte. Das ist das Problem, werden wir irgendwann auch haben, haben wir vielleicht sogar schon, dass man wöchentlich was
macht. Ich habe eh das Gefühl, manchmal gibt es schon so, so Wortmeldungen von Leuten, dass man so die ersten verliert, die sich dann schon irgendwie was Neues auf Flux FM gefunden haben oder irgendwie was viel frischer ist und viel mehr Underground und so. Das ist total geil, dass man das so langsam mitbekommt, dass es Leute gibt, die, wo man nicht mehr der heißeste Scheiß ist und so. Aber das ist total, eigentlich ganz angenehm, weil man selber ja auch so ein bisschen, ich sag mal...
Aber nur so kann man irgendwann ein großes Comeback haben, Jan. Indem man irgendwann von allen, also so ein bisschen so, ja, ach, das kennen wir jetzt, wie die das machen. Und dann wird man so immer mehr, sag ich mal so, verschwindet man in the middle of the nowhere.
Das Udo-Prinzip.
Das Udo-Lindenberg-Prinzip. Und dann auf einmal kannst du wieder nach oben kommen. Hm. Udo Lindenberg, der 20 Jahre nur noch in Karlauer war, seiner eigenen Persönlichkeit. Und jetzt wieder ganz weit oben.
Mega, oder Stuttgart Barre. Auf 1 in der Spiegel-Bestsellerliste. Ich nage mir das selber an die Brust. Ich habe noch so ein bisschen abfällig darüber geredet. Das ist so,
naja. Ich habe mich gefragt bei Stuttgart Barre, das habe ich nämlich nicht gewusst, dass der wirklich so ein starkes Drogenproblem hatte. Dass das wohl wirklich so akut und so heftig war, dass das sein Leben so massiv, das war mir gar nicht so klar.
Hast du schon mal gesehen, wie der aussieht jetzt?
Dünn.
Wahnsinnig dünn, riesigen Kopf. Wahnsinnig dünn.
Ja, und ich muss sagen, der hat ja einen sehr, sehr guten Musikgeschmack. Und ich finde, ich fand ihn immer als Musikjournalist sehr, sehr gut. Der hat so schöne Sachen geschrieben über Westernhagen und über, also sehr leidenschaftlich. Oh, so sieht er jetzt aus.
Nee, pass auf, Bilder, aktuelle Bilder. Hier von der Lesung.
Graue Haare bekommen.
Ja, da hat er immer so kurz geschoren. Hier, da. So.
Ja. Und rauchen tut er noch?
Ja, so ein bisschen. Ich habe übrigens nächste Woche Ronja von Rönne zu Gast in der Sendung.
Ui, aus von der Welt.
Ist von der von
Kollegin
der
von ihm bestimmt.
Genau, haben wir schon ein paar Interviews. Ich bin mal gespannt, was für eine Strategie sie anwendet. Ob es mir gelingt, sie aus ihrem Coolness-Kokon rauszuholen. Oder ob sie wenigstens die Tür aufmacht, dass ich mit rein darf in den Coolness-Kokon.
Ja, vielleicht für ein paar Minuten darfst du mit rein.
Oder wie das da riecht in dem Coolness-Kokon.
Stuttgart Barre schon mal eingeladen in die Sendung oder kein Bock drauf?
Keine Zeit.
Hat er keine Zeit?
Er hat keine
Zeit. Beschäftigt, ne?
Er hat bestimmt beschäftigt.
Ja, schade. Ich würde gerne mal wissen, was hat das auf sich mit Twitter? Ist das jetzt eine ernste Geschichte?
Ach so.
Du hast dich nämlich gleich, das habe ich auch wieder so ein bisschen gedacht, Konkurrenz kommt. Da ist der Olli einmal bei Twitter hier Nummer 1 und so überall.
Ach so.
Dann kommt gleich Böhmi und macht gleich den nächsten Knaller.
Ach so, nee, pass auf.
Warum hast du dich mit Twitter angelegt?
Also die Geschichte ist, Twitter ist am Montag, letzte Woche Montag, also morgen vor einer Woche,
ja.
10 Jahre alt geworden. Und als netten Werbegag haben die alle Redaktionen, die auf Twitter irgendwas machen, Zeitungsredaktionen, Fernsehsender und so, die haben eine Torte bekommen von Twitter. Ja. Als Dankeschön für die tolle Zusammenarbeit. So, Halligalli hat eine Torte bekommen.
Was denn für eine Torte?
Eine Schokoladentorte, wo irgendwie Twitter draufsteht. Weil jetzt zeige ich dir hier auf.
Und du bist ja wirklich Twitter-König, ne?
So, ich behaupte, ich habe den Laden quasi mit aufgebaut. Bevor ich da angefangen habe,
hat du bist niemand, das T und das R von Twitter.
Ich bin das T und das R von Twitter. Mhm. Und zwar alle Ts und alle Rs in Twitter. Ich habe das Ding quasi in Deutschland groß gemacht, ganz im Ernst. Ich war schon bei Twitter, als sie noch in den ganz kleinen Clubs gespielt haben. Und habe dann immer mehr Leute beobachtet, die auch mal angefangen haben bei Twitter und so. Ich bin seit 2009 da, habe 520.000 Follower. Unsere Sendung 120. Wir haben jede Woche einen Hashtag der Woche.
Was sie gerade nicht sehen, hat Tränen.
Jede Woche ist bei uns Twitter ein Riesenthema. Und dass wir von dieser, ich gebe auch gar nicht Twitter die Schuld, sondern dieser verkackten Werbeagentur, die Liste gemacht hat, mit den Redaktionen, die jetzt irgendwie, die CSU, mit 50.000 Followern hat die CSU und alle großen Parteien haben eine Torte bekommen.
Wirklich?
Ja, natürlich.
Ist das gekränkte Eitelkeit?
Ja. Natürlich ist es absolut gekränkte Eitelkeit. Persönlich beleidigt bin ich natürlich.
Ja,
okay. Und es geht mir, wenn ich eine Torte bekommen hätte, wäre es mir auch scheißegal gewesen. Also ich hätte auch nicht drüber nachgedacht. Hätte ich auch nicht mal gegessen.
Und hörst du jetzt auf mit Twitter?
Ich habe jetzt aufgehört mit Twitter.
Wirklich?
Ja.
Und das ist ernsthaft, das ziehst du jetzt auch durch?
Guck dir meinen Account, guck dir unsere Accounts an hier, siehst du alle?
Und du hast auch, ich habe es gerade gelesen.
Das sind alle Accounts von uns. Mit dem durchgestrichenen Twitter-Vogel. Ich ziehe das jetzt durch. Und ich will auch nicht, weißt du, das ist auch keine angeleitete PR-Kampagne, kann ich direkt vorweg sagen. Erst haben wir am Montag gedacht...
Weil sie vergessen haben, dir eine Torte zu schicken.
Wir haben uns vergessen, eine Torte zu schicken. Ich weiß nicht, ob sie das vergessen haben oder ob sie es absichtlich gemacht haben. Wir haben auf jeden Fall keine bekommen.
Wann kriege ich denn von da, wie heißt der, Zuckerberg? Mark Zuckerberg? Nee, Klaus Zuckerberg? Wie heißt?
Klaus Zuckerberg.
Klaus Zuckerberg, der Erfinder von Facebook. Wann kriege ich von dem denn, weil ich habe doch jetzt auch gerade da so viel, also so Furore gesorgt. Machen die sowas auch, so eine Aktion?
Es geht nicht darum, wenn die so eine Aktion machen und dann alle deutschen...
Eine Torte mit einem Daumen nach oben.
Stellen wir alle, genau, eine Torte in Form eines Daumens nach oben, mhm, an alle deutschen Prominenten. Paulina kriegt einen, Joko kriegt einen, Klaas, ich krieg einen. Und du bist der Einzige, der keinen bekommt. Und dann kriegt Jan Köppen bekommt noch einen, Leute, die weniger Follower haben als du. So, ja. Und du bist der Einzige, der keinen... Was würdest du dann denken? Gerade, versuch dich mal reinzuversetzen.
Das ist dann wieder so wie früher in der Schule, Außenseiter. Außenseiter-Typ, ja. Aber Jan, so sind wir nun mal. Glorifizier das doch ein bisschen, Mann.
Mach ich doch.
Ja, aber glorifizier doch einfach. Sag doch einfach, du bist dann halt einfach, du gehörst nicht zu den Torten.
Das Problem ist, ich mache ja gerne Twitter. Ich mache das ja total gerne.
Ich mag gerne Torte.
ich halte das kaum aus, diesen Twitter-Boykott. Ich mache immer das Telefon an und denke, ach scheiße, ich kann ja nicht twittern.
Siehste?
Das kann auch sein, dass Twitter scheißegal ist, dass wir keine Torte bekommen haben. Und das ist einfach, dass die Aktion, und irgendwann fangen wir dann so ganz verschämt wieder an zu twittern, ohne dass irgendwas passiert.
Ja, und wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen,
ja,
oder?
Ja, scheißegal.
Jan, ich möchte einen Feiertag etablieren in Deutschland.
Müssen wir gleich besprechen, weil wir sind schon wieder am Ende unserer Zeit, wir müssen eben Musik machen. Hast du einen Wunsch?
Ich wünsche mir jetzt mal, für Benjamin von Stuttgart-Barre wünsche ich mir nochmal die neue Udo Lindenberg-Single Durch die schweren Zeiten.
Wieder gute Zeiten warten.
Ja, hallo. Ich komm sorgfältig.
Hast du keine
Panik. Stucki, Mann.
Hast du das gelesen, das Interview zwischen Lindenberg und Stuttgart-Barre für die Zeit?
Habe ich nicht. Leider keine Zeit zu gehabt.
Und der Udo Lindenberg, das ist so geil, dass der diese Fantasiesprache, die der jetzt schon so lange
spricht.
Rio Reiser hat mal Udo Lindenberg gedisst, als er noch gelebt hat. Mhm. Obwohl er den auch mochte natürlich. Aber Rio Reiser hat mal gesagt, er fand das immer doof, dass Leute gesagt haben, Udo Lindenberg beherrscht die Sprache der Jugend. Das war nie die Sprache der Jugend, das war einfach immer Udo Lindenbergs Sprache. Das war immer so eine selbst ausgedachte Fantasiesprache. Und das war nie die Sprache der Jugend, sondern einfach immer Udo Lindenbergs Sprache. Hat aber eine tolle Coverversion mal von Andrea Doria gemacht übrigens.
Ja.
So, jetzt kommen wir zu was ganz anderem. Ich möchte gerne einen Feiertag in Deutschland etablieren.
Wie bitte, Olli, was?
Ja,
oder ist ja heute... Ach, übrigens, haben wir noch gar nicht... Frohe Ostern, wie unhöflich.
Oh,
frohe Ostern.
Wir sind die Dümmsten.
Wir sind die aller... Und wo jetzt die ganzen Leute ihre Osternester rausstellen. Und wir haben noch kein einziges Mal gesagt, dass jetzt Ostern ist. Hallo, frohe Ostern.
Wir wünschen euch ein schönes Osterfest.
Was auch immer der Grund für das Osterfest ist, ich weiß es nicht mehr. Meine biblische Geschichtsunterrichtsstunden sind lange her. Ich habe keine Ahnung, was der Grund ist.
Ich freue mich immer aufs Osterfeuer an der Elbe, Öwe Gönne. Und dann stehen da alle... Leider ist das so publik geworden, dass das so voll da ist. Aber das ist das beste Osterfeuer.
Bei uns in Leuchtenburg immer. Ja. Unser Osterfeuer, wo ich immer bin. Leuchtenburg.
Naja, bei mir gibt es jeden Tag Osterfeuer in der Unterhose. Das ist also völlig egal. Ich habe Osterfeuer in der Unterhose. Neuer Witzfilm mit Karl Dahl aus den 70ern. Jetzt entdeckt Osterfeuer.
Osterfeuer in der Unterhose. Die Eier brennen.
Warum, Jan?
Was?
Ich würde gerne den internationalen Bademanteltag ausrufen.
Wie bitte?
Und zwar war ich da auch im Bademantel natürlich im Tropical Island und ich gehe ja auch in ab und zu.
Hattest du Schnäppchen auch mit?
Ja.
Ich bin echt, wenn ich ins Schwimmbad gehe,
kann ich. Meiner Tochter habe ich noch welche gekauft da.
Kennst du noch diese alten Fußpilzbäder
in den Schwimmbad?
Wo man früher immer so durch muss.
Deswegen, gibt's aber gar nicht mehr.
Ne? Deswegen habe ich Schläppchen dabei.
Ist Fußpilz kein Thema mehr in Deutschland? Warum gibt's den nicht mehr?
Den gibt's noch, aber der wird totgeschwiegen.
Wirklich, ne?
Trotz Verbot nicht
tot. Leute, können sie die Haut unter dem Fuß einmal komplett abziehen. Obwohl der Fußpilz ist einfach kein Thema mehr. Ist ein bisschen wie AIDS, ehrlich gesagt. Ist auch kein Thema mehr.
Nee, es ist noch da, aber...
Aber... Wird marginalisiert. Ist ja wirklich so. Wenn man mal so sich umhört, ist natürlich ein Problem. Kein ungeschützten Geschlechtsverkehr. Bitte benutzt alle Kondome und so. Aber AIDS ist nicht mehr so das Ding wie in den 90ern und 80ern. Ist, ich sag mal, ziemlich marginalisiert worden. Wenig.
Ja.
Sollte man nicht öffentlich sagen, weil die Leute wieder anfangen rumzuficken ohne Kondom. Aber ist...
AIDS ist noch immer eine schlimme Sache.
Auch Fußpilz.
Internationaler Badetag. Ein Tag im Jahr, wo alle im Bademantel auf die Straße gehen, alle Bademantel tragen. Ah. Alle Karre, also jeder ist gleich, jeder kann Bademantel tragen. Mhm. Und weil ich finde, im Bademantel sind alle Menschen gleich. Und wenn du in so einem Wellnesshotel mal warst, dann siehst du, dass alle im Bademantel rumlaufen und du den Reichen, den Armen, den Dummen, den Sexkranken nicht unterscheiden kannst voneinander. Ich finde, ein Tag im Jahr, wo alle Bademantel tragen, finde ich super.
Könnte man
wir macht, machen, so machen jetzt mal ganz schnell, spontan, die großen fünf Bademantelträger.
Die großen fünf.
Einfach so aus dem Bauch raus.
Von Böhmermann und Schulz.
Den hast du perfekt nachgemacht.
Ja, hier sind die großen fünf Bademantelträger. Weil es nicht so viele öffentliche, bekannte Bademantelträger gibt.
Machen wir eine Nummer fünf. Ich fange an mit fünf, du alles vier, klar. Ich drei, du zwei und
leg
eins
mal los. Zusammen.
Ich sag mal, auf Platz fünf ist bei mir Ditsche alias Olli Dietrich als Bademantelträger.
Ist natürlich eine Comedy-Figur.
Ja, aber Bademantelträger.
Habe ich nie so ganz verstanden, ehrlich gesagt. Also die Figur Ditsche ist in meinem Verständnis von Humor nicht so ganz plausibel. Ich habe das nie geschafft... Das ist auch immer das Problem, was ich mit Kurt Krömer immer habe, als der Figur. Es ist mir zu diffus. Ja. Ich finde dann eher, ich weiß nicht genau, wofür sie steht.
Naja, so ein Typ, der so ein bisschen verwahrlost ist und auch, der den Bademantel gar nicht mehr auszieht, weil sein ganzes Leben nur noch zu Hause spielt. Aber
ist dann eher die Jogginghose, weil ich sehe viel mehr Leute in diesen komischen, auch merkwürdigerweise ganz viele Leute aus dem mohammedanischen Kulturkreis. Warum ist das eigentlich so ein Ding, dass man sich auf Hochzeiten und so megamäßig aufbrezelt? Ich war ja vor kurzem auf einer türkischen Hochzeit. Ja. Alter, wie die ausgesehen haben, wie die gerochen haben, megamäßig. Da kann jede deutsche Hochzeit wirklich einpacken gegen. Die Bärte rasiert. Ich stand auf der Tanzfläche.
Stimmt, die Bärte rasieren machen wir in Deutschland nicht.
Guck dir doch mal deinen Bart bitte an.
Ja,
meinen Bart. Guck,
das ist kein richtiger Bart.
Die schaffen das irgendwie, da so Sachen rein zu rasieren. Mega aufwendig. Ja. Aber wenn es dann ans Privatleben geht, sieht man die einfach in irgendwelchen Jogginghosen immer rumlaufen. Also viele Menschen, auch hier
schon wieder schöner Cappuccino-Rassismus.
Ist doch wirklich wahr. Der Türke läuft doch gerne in Jogginghosen rum. Aber feiert ganz tolle Hochzeiten.
Ja, auf Platz 4 der großen Bademantelträger.
Ist bei mir Udo Jürgens. Ist
absolut richtig.
Udo Jürgens. Die letzte Nummer immer im Bademantel gemacht, kam nochmal raus, hat sich nochmal beklatschen lassen. Ich war einmal in meinem Leben auf einem Udo Jürgens Konzert.
Ich
habe das auch schon öfter erzählt in Radiosendungen, weil ich mich gefragt habe vorher, bin auch deswegen dahin gegangen, wer geht eigentlich zum Udo Jürgens Konzert? Und ich war dann da und es sind die Sachbearbeiter. Es ist der gesellschaftliche, der festangestellte Mittelbau, ohne den nichts funktionieren würde. Die Leute mit den Reihenhäusern, die nicht auffallen in der Bahn, die sind alle bei Udo Jürgens gewesen.
Ich habe
keine Exzentriker, nur Jack-Wolfskin-Jacken, Bequemschuhe und Salamander und echte Gracelands und so. Und viel Dankbarkeit dem Künstler entgegengebracht und viel eine extrem gute Stimmung. Aber man ist nach Hause gegangen und man hat sich kein einziges Gesicht gemerkt von einem Zuschauer.
Richtig. Ich hab mal gearbeitet Backstage in den 90er Jahren bei Udo Lindenberg.
Udo Jürgens meine ich.
Udo Jürgens. Und habe da eine sehr obskure Situation. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt erzählen darf.
Mach doch mal ruhig.
Also, dann
er lebt doch nicht mehr.
Und dann kam eine Frau aufgebrezelt mit ihrer Tochter zum Konzert und hatte irgendwie Backstage-Karten. Und Udo hat die Frau begrüßt, als wenn die vor 20 Jahren mal was hatten. Und dann sagt er, Udo, das ist übrigens meine Tochter. Und dann hat er die Tochter vorgestellt. Und Udo hat dann, ich meine, er ist inzwischen tot. Das ist jetzt, ich soll nicht böse klingen. Aber Udo hat ihn dann so früh schon da angeguckt irgendwie. Und ich fand das alles sehr obskur. Und da hat man gemerkt, die sind so dankbar, Udo Jürgens, dass sie sogar ihre Tochter an ihn verschachern würden. Also so kam es rüber. Vielleicht bilde ich mir das auch nur ein.
Ja. Ich habe die Geschichte gehört, dass sich Udo Jürgens mal von jemandem hat die Zähne putzen lassen, von einem Assistenten. Wirklich?
Ja, saß im Stuhl und einfach kam jemand mit einer Zahnbürste und hat ihm die Zähne geputzt.
Ich habe mal Rock am Ring Lars Ulrich von Metallica gesehen und der ist aus dem Nightline, aus dem Bus gestiegen und der Rody hat ihn dem Schuh zugebunden und er stand einfach so nach oben geguckt und hat noch nicht mal gemerkt, es war so selbstverständlich, dass er die Schuhe gebunden hat, wenn da was auf ist. Auf Platz 3 der großen Bademantelträger, meiner Meinung nach The Big Lebowski, der Dude.
The Dude.
Der Dude.
Der Dude. Der Dude. Ja. Wir müssen kurz Pause machen, dann haben wir Platz 2 und Platz 1 gleich nach den Nachrichten. Tut mir leid.
Das ist ja wieder dramaturgisch ganz schlecht.
Wieso? Ist doch gut.
Nee, lass uns komm, 2 und 1 noch schnell machen.
Auf Platz 2 ist natürlich Hugh Hefner.
Hugh Hefner.
Hugh Hefner, der Mann, der lebt doch nicht nur den amerikanischen Traum, er lebt den Traum eines jeden Mannes, nie aus dem Bademantel raus, immer irgendwelche aufgebrezelten
Silikon. Und der Schlong hängt immer bereit.
Immer bereit, das alte Glied.
Ja,
genau. Zum Einsatz an der Front.
So, und auf Platz 1, der großen Bademantelträger, sagen wir es gleichzeitig auf 3? 1, 2, 3.
Der Papst. Ein Leben im Bademantel.
Ein Leben im Bademantel.
Und die Frage ist, welcher Papst? Beide Päpste. Beide immer im Bademantel. Haben wir eigentlich was? Wir haben nur 2 Päpste.
Wieso?
Den Deutschen und den Südamerikaner.
Aber der Ratzinger ist doch gar nicht mehr drin.
Der ist auch noch Papst.
Immer Papst?
Wenn man einmal Papst ist, dann macht man das bis zum Tode durch. Man kann ja nur zurücktreten und sagen, ich bin jetzt Papst, aber ich lasse meine Amtsgeschäfte ruhen. Wenn du einmal Papst bist, kannst du nie wieder nicht ändern. Also du bist immer Papst.
Du bist Papst bis zum Ende.
Genau. Und wenn es einen neuen Papst gibt, weil du selber keinen Bock mehr hast, bleibst du Papst.
Das waren die
großen 5, definiert von Böhmermann und Schulz.
Gleich geht's gleich weiter mit einer harmonischen
zweiten
Stunde.
Was ist eigentlich, ganz kurz, der Papst ist ja, was? Hä? Wenn der Papst ist doch unfehlbar. Wenn der eine Papst jetzt aber was sagt, was dem anderen nicht passt, was passiert denn dann eigentlich?
Dann gibt's Promi-Boxen mit dem Promi-Papst-Boxen. Genau.
Mehr über die Vorgänge im Vatikan, kirchliches Recht und die Welt der Bademäntel, sowie neue Geschichten aus dem Internet. Bei Samt und Sorgfältig am Ostersonntag. Bis gleich.
Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli Schulz und Jan Böhmermann.
Willkommen zurück zu Sanft und Sorgfältig.
Die große Sonntag, Ostersonntag.
Ostersonntag. Ich erinnere mich jetzt mittlerweile schon an 2 Ostersendungen, die wir zusammen moderiert haben. So langsam, wir machen die Sendung schon so lange, dass wir jährlich wiederkehrende Ereignisse, dass wir die öfter gemeinsam erleben.
Ja.
Als Weihnachten,
ja.
Terroranschläge ist auch schon der vierte, fünfte Terroranschlag, den wir jetzt hier zusammen, wo wir hinterher dann zerknirscht tun.
Und
wo
man kann auch nicht immer, man reagiert immer unglücklich auf solche Ereignisse.
Und ich habe, liegt es an mir oder ist es allgemein, man stumpft so ein bisschen ab auch. Mhm. Also ich habe auch das Gefühl, oder liegt es an der Zahl der Toten oder dass es diesmal irgendwie einen Flughafen getroffen hat und eine U-Bahn und man eh denkt, ach ja, U-Bahn und Flughafen, das ist sowieso so ein Ort, der ist speziell gefährdet ist. Und man hat sich vorher nicht, beim letzten Mal, ich habe mir nicht vorstellen können, dass jemand pervers genug ist, mit Maschinengewehren in so einen Veranstaltungssaal reinzulaufen und einfach Leute umzumähen. Ist ja nochmal was anderes als mit einer Bombe. Also auch so, ja. Du musst ja wirklich bewusst Entscheidungen treffen, das fand ich nochmal besonders grausam. Und dieses Mal einfach so auf den Knopf zu drücken und dann ist Schluss, ist halt auch, ich meine, das ist halt, naja, ist natürlich schrecklich, aber es nervt mich einfach wahnsinnig. Es bringt ja auch nichts. Es bringt ja, also wenn jetzt irgendwas passieren würde, wenn die damit irgendwas bezwecken würden, was ist es denn, außer die Leute zu nerven?
Ja. Die Leute zu töten, ne? Nicht zu nerven.
Aber das ist es ja auch nicht. Also nee, das kann es ja auch nicht sein.
Ja.
Es geht darum, dass die Gesellschaft spalten wollen, dass die wollen, dass unsere Gesellschaft immer unfreier wird, aber es ist bislang noch nicht passiert, ehrlich gesagt. Ich habe nicht das Gefühl, dass seit dem 11. September meine Freiheit in irgendeiner Art und Weise eingeschränkt wird.
Nee, aber das ist so eine
Kette. Ja gut, außer bei Flugzeugen und wenn man jetzt irgendwie jetzt irgendwelche Flüssigkeiten, die man nicht mehr mit ins Flugzeug nehmen darf, das ist schon.
Gestern standen in Berlin auch Polizisten mit Maschinengewehren.
Maschinenpistolen. Die einzige Polizei, die Maschinengewehre einsetzen darf, ist die Polizei in Bayern.
Die GSG 9
auch. Selbst die, glaube ich, dürfen das nicht. Obwohl, die vielleicht schon. Aber
Maschinenpistolen
weißt du, warum? Ja.
Warum?
Weil Maschinengewehre sind militärische Waffen, die haben eine zu große Streuwirkung. Und Polizisten und Polizei ist eigentlich für chirurgische Operationen gedacht. Und deswegen haben die Maschinenpistolen, die eigentlich ähnlich funktionieren, man kann auch schnell hintereinander schießen, aber haben nicht so eine Durchschlagskraft und haben die Durchschlagskraft einer Pistole, nur Serienschuss. Und Maschinengewehre haben die Durchschlagskraft und die Kraft eines Gewehres, nur halt eben in Reihe. Und das streut zu sehr. Also wenn du mit Maschinengewehr irgendwie versuchst, einen Terroristen auszuschalten, der 500 Meter von dir entfernt steht, dann ist die Gefahr extrem groß, dass du halt Zivilisten triffst. Und deswegen ist nur die Polizei Bayern meines Wissens nach berechtigt, Maschinengewehre auch einzusetzen. Die dürfen das machen, alle anderen.
Warum die Bayern?
Weil die Polizisten die
Überbevölkerung
so gut sind.
Ja,
ja. Weil die auch die einzigen sind, die noch diese komischen Lederuniformen haben. Diese komischen Lederjacken aus den 70ern. Wo mein Vater mein Vater hat schon gesagt, als diese Uniformen kamen.
Ja.
Mein Vater hat, glaube ich, die Uniformumstellung mitgemacht. Die ersten Dienstjahre hat er noch in den alten Polizei Polizeiuniformen aus den 70ern. Ich glaube, die waren auch blau. Und dann gab es irgendwann in den 70er Jahren diese Umstellung auf diese komischen grün-grau, wo man nicht auch so eine Popel, die popelfarbenen Hemden. Und mein Vater hat sich Zeit seines Lebens immer darüber beschwert, dass das so Polyethylenhemden waren, wo man immer so megamäßig drin geschwitzt hat. Die gab es nur in beschissenen Größen. Die Polizisten haben es gehasst, damit rumzulaufen. Und man kann nicht sagen, dass ich kenne keinen Polizeibeamten, der das geil fand, in diesen Dingern rumzulaufen. Selbst die Lederjacken fand keiner geil. Das war immer so eine Art Gewöhnung. Warum? Und auch die Bevölkerung. Also wer ist auf die Idee gekommen, diese Uniform sich zu bauen. Dieses komische Popelgrün. Nur die Bayern tragen es noch. Die Polizei in Bayern ist noch grün. Überall anders ist sie blau.
Zum Glück hatten wir in Hamburg ja Roland Schill. Der hat dafür gesorgt, dass die Polizei wieder blau trägt.
Und mit diesen komischen Mützen. Das habe ich übrigens nicht verstanden, warum der das eine geile Idee fand, dass die Mützen dann so aussehen müssen wie bei der Polizei in Amerika mit diesen Ecken. Weil es gibt eine deutsche Mützentradition, diese sehr angelehnt ist an die russischen
Mützen. Das war eben der optische Typ, Roland Schill.
Ja. Wo ist der jetzt eigentlich?
Ja, feiert eine Party an einer Copacabana mit der Ex-Frau von Udo Jürgens, habe ich gehört.
Ist auch scheiße, ne? Wenn du als Richter gnadenlos bekannt wirst und dann endest du halt an der Copacabana oder bei Promi Big Brother.
Und wirst gefilmt dabei, wie du billiges Koks ziehst, wahrscheinlich da irgendwie.
Oder wissen so, wir nicht, ob es billiges Koks
ist. Keine Ahnung. Aber ich glaube, in Südamerika ist das alles sehr günstig. Also ich war noch nie da, aber man hat es mir gesagt.
Ich war noch nie in Südamerika.
Wollen wir einen schönen Drogenurlaub in Südamerika machen? Nee, und dann so Fotos schicken von uns beiden.
Ich war mal in Costa Rica, das fand ich ganz schön. Willst du einen Kaffee? Soll ich noch einen machen?
Einen will noch trinken.
Machen wir gleich in der Musik, mache ich den Kaffee. Oh, das ist mein Mainzelmännchen. Kann man vielleicht mal kurz erzählen, was auf meinem Schreibtisch steht?
Ja, man muss sagen, ehrlich gesagt ist das ein ziemlich tristes Zimmer dafür, dass das dein Büro ist. Ich glaube, das sieht, obwohl, ich war ja bei so vielen Sendungen, ich war bei TV Total, ich war bei Lanz, das sieht nirgendwo richtig geil aus.
Geh mal ganz kurz raus auf den Flur und guck mal auf den Feuerplan. Draußen ist ein Fluchtplan, der direkt gegenüber hängt. Guck mal, wie dieser Raum im Fluchtplan genannt wurde. Olli Schulz verlässt jetzt gerade mein Büro. Du wirst direkt hier vorne an der Tür hängen. Da genau. Und da wirst du meinen Raum finden.
Der Luftraum?
Nein. Mein.
Molton-Vorhang?
Nein. Guck mal.
Nachbarhalle?
Nein. Wie mein Raum heißt. Guck mal, welcher der Räume könnte meiner sein? Die sind alle bezeichnet. Und irgendwie, hast du ungefähr ein räumliches Vorstellungsvermögen?
Ich weiß nicht, wo was hier ist.
Das Große ist das Studio. Und wir haben offensichtlich einen kleinen Raum.
Schnitt 1.
Nein.
Regie.
Nein.
Kostüm.
Nein. Fast. Wärmer.
Waschraum.
Einen daneben.
Bumsraum!
Der Bumsraum! Ja. Das ist witzig. Wir haben das von der Feuerpolizei, die hat es abgenommen, dass das der Bumsraum ist. Es wurde noch nicht ein einziges Mal gebumst in dem Raum.
Wirklich nicht?
Na, nee.
Ich war mal alleine hier im Raum.
Warum? In diesem Raum?
Ja.
In diesem Raum?
Ich habe auch nicht gebumst.
In diesem Raum warst du nicht alleine?
Doch, einmal ganz kurz.
Das kann nicht sein, weil ich bin der Einzige mit dem Schlüssel.
Ja, du hattest vergessen abzuschließen.
Wirklich?
Ja.
Ach, ich erinnere mich daran. Dann saß du hier auf dem Sofa und hast gepopelt. Ja, und was? Und den Popel an die Wand geschmiert.
Was mega genervt.
Jetzt hör mal bitte auf, Olli! Olli hat gepopelt, als ich gesagt habe, dass er gepopelt hat. Wir sind bei Sanft und Sorgfältig. Hier werden die Ostereier in der Nase gesucht, meine Damen. Meine Damen und Herren. Oh,
Ich glaube, das ist wieder eine schwierige Sendung heute. Andere Klangfarbe, wir reden ohne Punkt und Komma.
Ja. Es tut mir total leid, wenn man in meinem Büro ist, man sieht diese ganzen liegen gelassenen Briefe. Ich lese die alle, aber ich habe keine Zeit zu antworten. Es gibt wahnsinnig viele tolle, nette Mails und Briefe. Autogramme schicke ich immer zurück, wenn Frankeda Briefumschlag mit dabei ist. Aber und ich lese auch die meisten Briefe, aber ich habe leider keine Zeit zu antworten. Ich habe schon überlegt, ob ich mir jemanden organisieren soll, aber ich finde das dann auch scheiße. Ja. Lieber vom Künstler persönlich nicht beantwortet werden, als von jemandem, der so tut, als wäre er der
Künstler. Ich selektiere das inzwischen alles. Ich lese mir alles durch. Und antworte ganz selten, nur wenn es wirklich irgendwie meiner Meinung nach wichtig ist.
Ja, mein Freund ist ein absoluter Fan, weil ich weiß nicht, wie oft ich dem zuschauen muss. Ich finde den auch genial. Mein Ruven heißt er. Ruven, liebe Grüße, Ruven ist der Freund. Also viele Leute, die auch für ihre Freunde Karten organisieren wollen, wo ich was machen kann, das leite ich immer weiter. Aber meistens
Ich wurde neulich per Mail zum Dreier eingeladen vom Pärchen.
Wirklich?
Ja.
Hast du dir mal erzählt, dass das ein Traum von dir ist, dass du dich einfach auf den Stuhl setzt und zuguckst?
Nee, das ist die Geschichte von
dem Zahnarzt, irgendwie sowas.
Das war so ein Typen, den ich kenne. Zahnarztpärchen haben einen Bekannten, das ist in den 90er Jahren, der hat immer Geld bekommen, dass er dem beim Sex zuguckt.
Ach so.
Das wäre ein Job für mich. Aber
Im Bademantel.
Nee, aber ich habe eine Mail bekommen vom Pärchen, die mich zum Dreier eingeladen haben. Sorry, aber tut mir leid. Das ist einfach.
Keine Zeit.
Das klingt mir einfach zu absurd. Um da hinzukommen, geht nicht.
Guck mal, seit ich nicht mehr bei Twitter bin, bricht der Aktienkurs von Twitter ein.
Ich habe überlegt, ob ich mir mal. Ich habe übrigens keinen Twitter-Account. Irgendjemand nennt sich Dein Olli Schulz, wie meine Facebook-Seite heißt, und packt das alles auf Twitter. Ich habe keinen Twitter-Account.
Meine Damen und Herren, wir müssen schon wieder Werbung machen. Beziehungsweise Musik kommt. Ich suche mal was aus meiner Sanft- und Sorgfältig-Liste aus. Da hab ich habe eine Musikliste erstellt. Ja. Und zwar, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn jetzt für alle, die wollen, von von den Proclaimers.
I walk 500 miles.
I'm gonna be. Hier sind die Proclaimers, I'm gonna be 500
miles. Okay, und danach gleich Come on Eileen von Dexys Midnight Runners. Dann haben wir wirklich hier schön Studentenparty 1978.
Bis gleich.
Radio 1. Nur für Erwachsene.
So langsam kehrt so österliche Stimmung in meinem Kopf ein. Alle Eier sind gesucht. Wie verbringst du Ostern?
Alleine.
Alleine? Mit Heinz Strunk im goldenen Handschuh. Ja. Hat Heinz erzählt, dass er hier war?
Ich habe mit Heinz nicht nur zwei, sondern drei Weihnachten auf Arebermann verbracht. Und dann waren wir immer Steak essen und später waren wir entweder im Silbersack, im goldenen Handschuh oder im Elfschusskeller.
Ich habe letztens hier gesessen, ich habe abends noch lange geschrieben, ich bin oft der Letzte, der hier das Studio verlässt. Ach, da muss ich mich vielleicht ganz kurz, muss ich mich entschuldigen bei der Polizei Köln. Ich bin letztens hier bis nachts, habe ich hier gesessen im Studio. Ja. Es war draußen recht windig und stürmisch. Und ich habe hier noch geschrieben und es war bestimmt 23:30, es war alles dunkel. Mhm. Und wir haben jetzt zwar so Sicherheitsanlagen und so, aber dann habe ich aufgehört mit Schreiben, am Laptop zugeklappt. Und dachte, Moment mal, da draußen im Studio ist ein riesiger Raum, es ist ein alter Teppichladen. Da habe ich ein Geräusch gehört. Ja, das kann doch nicht sein. Hier ist irgendjemand drin, aber die Mitarbeiter sind alle raus. Ich wusste, dass keiner mehr hier ist.
Mega unheimlich.
Und dann war ich hier und habe ich die Tür aufgemacht und hab rausgehört und war mir ganz sicher, dass direkt hier vorne bei der Garderobe, dass da jemand in der Garderobe war. Und ich habe Schritte gehört aus der Garderobe raus. Und es waren auch hundertprozentig Schritte. Ich hab gerufen, hallo, ist da jemand? Und dann hörten die Schritte auf. Dann hab ich aufgehört, ganz flach geatmet, war ganz leise. Und dann fingen die Schritte wieder an. Mhm. Und ich habe gedacht, da läuft jemand im Kostümlager rum, will irgendwie Kostüme klauen oder sucht nach irgendwas, nach irgendwelchen Wertsachen. Habe mich dann hier im Büro eingeschlossen, habe die Bullen gerufen. Die auch,
wirklich?
Ja, ich habe gesagt, hier ist hier irgendjemand eingebrochen. Ich wusste nicht wo, weil das kann eigentlich nicht sein, weil wir haben überall so Alarmanlagen drin. Aber ich war mir sehr sicher, dass entweder ein besoffener Mitarbeiter hier irgendwie sich hat einschließen lassen oder dass einer eingebrochen ist. Und habe dann hier gewartet auf die Polizei, bin dann hier aus dem Fenster rausgegangen, auf das Dach drauf, habe dann gesehen, bis die Polizei gekommen ist, habe gesagt, okay, ich komme jetzt runter, als ich wusste, da vorne stehen schon zwei Streifenwagen, dann waren fünf Streifenwagen hier. Halleluja. Und dann stand ich draußen mit dem Polizisten und habe gesagt, ich bin mir ganz sicher, ich rufe nicht wegen jedem Scheiß die Polizei an, ich rufe oft die Polizei, aber oft ist auch eigentlich immer was. Und ich bin mir ganz sicher, da ist jemand im Studio. Und dann haben die gesagt, okay, dann gehen wir da jetzt auch nicht einfach rein, weil das zu groß ist und wir sind hier nur zu sechs oder so. Dann haben die nochmal zwei Streifenwagen gerufen, dann waren sechs auf dem Hof und noch haben die von irgendeiner Bereitschaftspolizei so zwei genervte Hundeführer geholt, die mit so Hunden hier ankamen und denen die Tür aufgemacht haben und dann mit dem Hund hier reingelaufen sind und das ganze Studio abgeschnüffelt haben. Und die haben niemanden gefunden. Wir haben ein angekipptes Fenster gefunden da oben. Also da war so ein Fenster irgendwie offen, war aber sehr weit oben. Ich dachte, das kann doch unmöglich sein, dass da einer reingekrabbelt ist. Dann bin ich nochmal alleine hier reingegangen, nachdem die Polizisten gesagt haben, da ist keiner. Und das sind doch wieder die Schritte. Und dann gucke ich nach oben auf so ein Oberlicht und da war einfach so eine alte Folie vom Dreh, die auf dem Oberlicht drauf hat, immer vom Wind so klack, 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 auf das Oberlicht knallte und dann schallte das ganze Treppenhaus und klang halt wie Schritte und zwar 1:1, sodass auch die Polizistin dachte, als wir zusammen drin waren, dass da jemand läuft und dass sie den übersehen haben. Aber es war, liebe Grüße an die Polizei, tut mir leid für den falschen Alarm, aber es hätte ja wirklich jemand sein können.
Ja. Hätte auch mich anrufen können, wäre zusammen hier durchgegangen.
Habe ich schon erzählt, dass ich sehr oft die Polizei rufe und das eigentlich immer was ist? Taschendiebe auf dem Kudamm. Verfolgt in Berlin.
Du?
Ja, ganz alleine.
Hast du einen Taschendieb verfolgt?
Habe ich von Sido. Wann? Von Sido, als ich noch bei Twitter war, hat Sido mich angetwittert, dass er das doof findet, dass ich eine Snitch bin. Weil ich die Bullen gerufen habe. Aber ich finde einfach Taschendieb.
Sido hat geschrieben, du bist eine Snitch?
Weil ich die Bullen gerufen habe, ja.
Der ist doch selber so bürgerlich geworden. Der macht nur noch Popmusik und jetzt will er auch wieder
aufs Gangster. Nein, jetzt hör doch mal bitte auf.
Ich mag Sido voll gerne.
Ich finde ihn auch wahnsinnig angenehm. Wahnsinnig angenehmen Typ.
Nämlich
am Kudamm lang gelaufen und habe gesehen, wie so ein Typ einer Oma in die Tasche gehört. Und ich finde wirklich, dann doch wenigstens irgendwelche agilen jungen Typen beklauen, aber nicht irgendwelchen Omas Portemonnaies aus der Tasche fischen. Und dann habe ich das gesehen, habe aber mir nichts anmerken lassen, bin ihm hinterhergelaufen, habe dann die Bullen gerufen und die haben den festgenommen.
Ich war ja übrigens Bullen und so. Ich war bei Ali Ass vorgestern.
Echt?
Bei dem Rapper.
Oh, der hat auch eine Mail geschrieben. Ja, müssen wir auch mal.
Und der hatte mich eingeladen, einen Song für ihn. Ich habe ihm das auch angeboten, weil ich seine letzte Platte Amnesia so toll fand. Und von dem hören wir gleich mal einen Song. Das kann man nämlich auch toll hören, mal bei Radio 1. Und Ali Ass hat mich eingeladen. Und ich war ja auch mal bei Hafti schon. Ich war ja bei einigen Hip-Hop-Konzerten. Und eine Sache ist klar, das klingt jetzt albern, aber bei mir geht's im Backstage, bei mir und meiner Band, mehr ab als bei diesen ganzen Rappern. Die sitzen alle da, gucken alle auf ihr Handy und keiner labert so richtig geil ab. Aber das ist trotzdem voll cool. Also ich finde Ali Ass ganz toll. Und dann Farid Bang war auch da. Ach, kam mit einer mega Entourage an. Da waren so 10 Typen, die alle so aussahen, als wenn die auch alle Kopfschlachter wären, hauptberuflich. Dann war noch Motrip war noch da. Total netter Typ, Motrip. Trip. Mhm. Dann war Chefkit da, den finde ich auch total super. Also total nette Leute, alles so. Und dann stand ich da aber und dann habe ich auch gemerkt, fuck, ich bin einfach 42. Die meisten, okay, Alias ist glaube ich auch Mitte 30, aber die meisten sind alle deutlich jünger als ich. Und dann steht man, jeder guckt so auf sein Handy, jeder chillt so mit seiner Posse ab. Und dann stand ich da so rum und dann habe ich verkrampft versucht, mit Sammy Deluxe ein Gespräch anzufangen, weil wir beide aus Hamburg kamen. Und der so, wer bist denn du? Ja, alles klar, cool.
Sammy hat dich gefragt, wer du bist?
Ja, ach, ja. Quatsch. Ich war auch ein bisschen aufgesetzt. Keine Ahnung, vielleicht wollte er auch cool sein. Der ist sowieso immer, wirkt immer sehr langsam, so in seiner Art.
Aber es gibt, ich finde, es gibt niemanden, der so raushaut, bis auf diese kurze Popphase.
Ja.
Dieses neue, hast du das neue Video von Sammy
Deluxe? Ich finde Sammy Deluxe auch total megamäßig. Und dann habe ich Sammy Deluxe halt so versucht, weil ich da nicht mehr so rumstehen wollte. Aber das ist halt auch so, wenn man dann, also ich war dann da auch gerade so angekommen und da habe ich gedacht, so, am liebsten würde ich jetzt wieder abhauen bis zu meinem Auftritt, weil ich da einfach, ich finde Hip-Hop gut, ich mag das gerne, aber ich kann da nicht mehr so im Backstage-Raum rumstehen. Mhm. Das ist nicht meine Welt. Nächstes Mal müssen die mich, wenn ich nochmal irgendwo einen raufspitte oder einen 16er. Dann komme ich genau zum Auftritt.
Und dann bin ich danach direkt wieder weg.
Ja. Trotzdem, liebe Grüße an Alias. Können wir ein bisschen Musik machen wieder?
Ja, mach doch mal, sag doch mal einen Song von Alias an. Ist doch okay.
So, jetzt müssen wir, ich glaube, Radio 1 ein bisschen suchen oder den bei iTunes selber kaufen. Von der letzten Platte Amnesia.
Die Vorstellung, dass jetzt ein Musikredakteur kurz zu iTunes geht und für Radio 1 einen Song kauft.
Die kann man aber auch sehr gut bei Enjoy und so überall
kaufen. Oder bei Fritz aus der Musikliste ziehen, liebe Radio 1-Kollegen. Die haben die noch bestimmt.
Und kurze Geschichte zu Alias. Er ist in München eine Zeit lang aufgewachsen. Er hat gelebt in München und in der gleichen Straße wie Ingrid Steger. Und er hat einen Song gemacht, der heißt Ingrid. Ganz fantastischer Song. Hier ist Ingrid von Alias.
Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli und Jan.
Die Alias Abfeiershow. Sanft und sorgfältig mit Olli und Janni am Ostersonntag. Wir sind jetzt auf der Zielgeraden schon. Mhm. Ich habe gerade eine Sache auf meinem Handy gelesen.
Was denn?
Das ist übrigens ein super Song. Ingrid von Alias, gerade eben gehört.
Ja, von der vorletzten Platte Amnesia, die neue Euphoria, kommt jetzt die Tage raus. Aha. Jetzt haben wir genug Werbung für Alias gemacht.
Okay, hier, ich lese gerade, guck mal. Ein Kommentar von Klaus Strunz, ich glaube der ehemalige Herausgeber, irgendwie so ein Springervogel.
Ist das nicht der ehemalige Verteidigungsminister?
Nein, hier, guck mal, ihn kennst du auch aus dem Fernsehen. Er hat so
ich
glaube ehemals von der Welt oder Welt am Sonntag, so ein Springer Hamburger Abendblatt oder Morgenpost. Ich weiß nicht ganz
Springer.
Genau, und zwar mit der Überschrift zu Brüssel. Die Wahrheit von Brüssel, Doppelpunkt. Jetzt leben wir alle wie in Israel. Weil bei dem Anschlag am Dienstag, ich glaube nach jetzigem Stand, heute ist jetzt Freitag, wir zeichnen immer ein bisschen eher auf, Donnerstag, 34 Tote, 230 Verletzte. Wir leben natürlich nicht wie in Israel. Wir sind nicht umzingelt von Feinden, die unsere Existenz vernichten wollen, sondern es gibt ein paar Bekloppte, die sich irgendwie verstecken vor den Sicherheitsbehörden, die das für eine geile Idee halten, weil sie sonst keine Perspektive haben, sich in die Luft zu jagen und Unschuldige mitzunehmen. Das ist unser... Das ist aber ehrlich gesagt überall auf der Welt so. Das ist nichts anderes in Kairo oder in Afrika oder in Amerika, in Boston... Oder in Südamerika oder in Mexiko mit den ganzen Drogen. Das, solche Freaks gibt's immer. Hast du eigentlich, ist das mein Ladegerät eigentlich?
Ja, das hast du mir gegeben vorhin, Jan.
Das wäre fast in deinen Besitz übergegangen.
Nee, Alter. Das wollte ich jetzt wieder gehen. Kannst du mal anstecken irgendwo, oder?
Wir leben jetzt wie in Israel. Was für eine...
Und das hat er gesagt im Frühstücksfernsehen, oder?
Ja, vor einem Kommentar im Sat.1 Frühstücksfernsehen, mal ganz im Ernst. Da kannst du auch gleich bleiben lassen, Klaus Strunz, ehrlich.
Ja, und vor allem, warum muss man jetzt im Frühstücksfernsehen irgendwie anfangen, so politische Statements zu machen?
Ja, damit das eingebettet ist, irgendwie das, zwischen Kinotipps und irgendwie der neuen Brustoperation von Michaela Schäfer, die sich jetzt ihre Nippel hat ummuddeln lassen, dass die aussehen wie Herzen.
Wirklich?
Ja, ja, das muss ich so, also drumherum. Ich weiß auch gar nicht, ob ich habe das Gefühl, wenn man die Brust von Michaela Schäfer anfasst, dass sie einfach abfällt.
Ja,
wie so ein Salamander, der bei Gefahr seinen Schwanz abwirft. Einfach so die Brust abgesprengt wird.
Hast du schon mal Silikonbrüste angefasst?
Noch nie.
Wirklich?
Ach doch, ich glaube schon.
Ja?
Im beruflichen Umfeld.
Im beruflichen Umfeld, ne?
Hast du schon mal, und du?
Ja, auch im beruflichen Umfeld.
Wirklich?
Als ich damals noch gearbeitet habe in der Erotikbranche. Aber ich weiß ich nicht, ist mega, also so,
ist eine andere Konsistenz. Pass mal, ohne Scheiß, ich habe vorgestern einen Traum gehabt von Silikonbrüsten. Und zwar folgenden Traum, dass man, wenn man einen spitzen Finger nimmt und den von unten so in so eine Silikonbrust reinsteckt, dass man ganz durchdrücken kann, dass da oben so eine Mulde an der Brust oben wieder rauskommt.
Und dann...
Das war mein einziger Traum.
Okay.
Ich habe in letzter Zeit sowieso ganz weirde Träume.
Ich habe heute Nacht ganz... Ich bin momentan so ungern in Köln. Ich habe so viele unangenehme Erinnerungen an diese Stadt.
Ja.
Und dann lag ich heute im Savoy Hotel.
Schon wieder im Savoy? Und hast von Atze Schröder geträumt, nee, der einfach im Gesicht zerkratzt hat.
Ja, ich habe gar nicht... Ah, hier, Nils Ruf verklagt ihn jetzt auf Schadensersatzgeld, ne? Da spielen sich jetzt auch Szenen ab. Jetzt haben wir letzte Woche so investigativ danach gefragt. Ich habe Nils Ruf angerufen. Jetzt müssen die aber untereinander klarkommen. Ich kann nicht hier alle... Ich kann nicht.
Vor allem 2.000 Euro habe ich gelesen. Was ist denn das für eine Scheiße? Er will das eigentlich...
200.000,
wenn. 200.000, du kriegst in Deutschland noch niemals 2.000 Euro höchstens. Wenn überhaupt.
Der macht jetzt Alarm wegen 2.000 Euro?
Ja, aber der will das Geld spenden, hat er gesagt.
Ach so, wen denn?
Keine Ahnung, der Nils-Ruf-Stiftung.
Mario Barth Fanclub.
Ich weiß es nicht genau.
Jeder macht so sein Ding.
Ja, jeder macht so sein Ding. Die einen so, die anderen so. Was wolltest du sagen? Du warst im Savoy, du hast eine schlechte Erinnerung an Köln.
Ja, so ein bisschen. Köln ist so belegt. So
privat, ist egal.
Ja, ja.
Lass uns nicht drüber reden.
Nee, lass uns nicht drüber reden. Und dann noch gestern diese Emo-Sendung bei Zimmerfrei, wo alle, glaube ich, gewartet haben, Olli Schulz macht eine große Gag-Sendung. Der Schwermut hat mich gerade so ein bisschen überzogen in den letzten Tagen. Jetzt muss ich noch irgendwie...
Wie haben sie denn dein Zimmer eingerichtet eigentlich?
Ich will nicht alles verraten.
Ach so, okay.
Ich glaube, das wird dann auch ein bisschen doof sein. Das Einzige, wo ich ein bisschen enttäuscht war, war die Mitmachspiele.
Warum?
Weil die nicht so originell waren. Ich finde, die haben teilweise so tolle Sachen gehabt. Ein Spiel fand ich ganz gut. Da waren so zwei Reihen mit Geigern und die haben Songs gespielt. Musste so memorymäßig raten, welches zusammengehören. Mhm. Das war super. Die anderen beiden Spiele. Ich habe übrigens alle Spiele gewonnen. Das kann ich jetzt schon mal verraten.
Das ist das Wichtigste bei Zimmerfrei, dass man alle Spiele gewinnt.
Nee, aber Götz Eismann ist ja auch immer sehr ehrgeizig gewesen. So. Und weißt du was, ich war einfach glücklich, dass ich da war, weil ich die beiden...
Ist die letzte Staffel und das war auch letztlich einer der Gründe, warum ich dann zugesagt habe, weil ich gedacht habe, okay, selbst wenn du es dir in zwei Jahren nochmal anders überlegst, du wirst nie wieder zu Zimmerfrei gehen, weil die Sendung jetzt abgesetzt ist, die ist zu Ende jetzt.
Ja, und einen Tag vor uns war unser lieber Kollege Joko auch da.
Joko war auch da, du warst da, Markus Lanz war da.
Ja.
Und ich auch noch heute.
Ja, und Bosbach ist auch da gewesen.
Wolfgang Bosbach.
Oder ist er Bosbach oder Bosbach?
Bosbach, der ist ja kaum im Fernsehen zu sehen. Der macht es ja ganz selten. Der macht es ganz rar.
Mhm. Obwohl mein Motto ist ja manchmal, ein guter Spruch ist, mach dich nicht so rar, so gut bist du nicht.
Den kenne ich noch gar nicht, Olli.
Nee? Du kennst immer, willst du was gelten, mach dich selten.
Aber ja, genau.
Ja.
Und Liebe vor Leuten hat nichts zu bedeuten. Mhm. So, Olli, jetzt
guter Spruch, auch manche Frauen sind wie Beirut, leicht zu erobern, schwer zu halten.
Oh Gott.
Finde ich gut.
Gott. So, ich gucke noch mal einmal ganz kurz, weil ich habe meine Liste, ich mache ja immer eine Liste, die sehr aufwendig, sehr genau. Ich bin ja der Genaue. Auch geil, wie geil, dass man die Leute so anlügt, dass, als hätten wir hier so Rollen. Ich mache natürlich keine Liste, aber ich sage immer, dass ich eine Liste mache und tue immer so vorbereitet, obwohl ich das genauso wenig bin wie du.
Was machst du denn jetzt?
Ich wollte eigentlich nur kurz gucken, ob wir noch irgendwelche Themen vergessen haben diese Woche, weil ich habe schon das Gefühl, dass wir so langsam im Sinkflug aufs Ende der Sendung jetzt hier zugehen. Mhm. Und sich das so ein bisschen so anfühlt, als wären das jetzt die nächsten Minuten, die kommen, so ein bisschen traurig, weil wir absolut nichts mehr zu erzählen haben.
Dann lese ich noch was vor gleich.
Was willst du denn vorlesen?
Ich habe gestern Abend, ich war allein im Hotelzimmer und habe was getippt in mein Handy, eine Kurzgeschichte.
Mhm. Nee. Wirklich?
Ja, aber
komm doch mal.
Nee, das geht zu egomäßig wieder.
Ist schon okay.
Nein, du magst das nicht. Du bist ein Opinion-Leader-Typ. Ich mach das später mal meiner eigenen kleinen Radiosendung. Oder Fernsehsendung. Olli Schulz liest Kurzgeschichten, die er am Abend vorgeschrieben
hat. Lass uns doch lieber noch mal kurz über das Ende der Sendung reden.
Unserer Sendung?
Ja, das mögen die Leute immer gerne, wenn wir so androhen, dass wir aufhören mit der Sendung. Du bist ja der Verfechter der Drei-Jahres-Theorie, dass man alle drei Jahre was Neues machen
muss. Nee, ich bin der 3-4 Jahre ist und dann muss man was Neues machen. Ich würde gerne irgendwas mit dir machen, vielleicht was Neues. Oder vielleicht woanders.
Das, glaube ich, ist keine gute Idee. Ich glaube, wenn man diese Nummer hier macht...
Ist man lebenslang jetzt gefesselt.
Ja, dann sollte man... Ich glaube, dann sollten... Was ist eigentlich mit unserer Fernsehsendung? Hast du was gehört?
Nee.
Warum meldet sich eigentlich keiner?
Vom ZDF, ne?
Ja.
Keine Ahnung. Man hat uns gesagt, wir dürfen weitermachen. Jetzt ruft keiner mehr. Meldet euch. Ihr könnt weitermachen. Ruft uns nicht an. Wir melden uns bei euch.
Ist auch ganz geil, wenn man die ganzen geschäftlichen Sachen jetzt über die Radiosendung klärt. Da kann wenigstens keiner widersprechen. Ja. Also wir haben
noch eine Sache, die ich ganz komisch finde, wenn man für die öffentlichen Rechtlichen arbeitet, dass man nie jemanden zu Gesicht bekommt, der wirklich verantwortlich ist für den ganzen Quatsch. Sondern es gibt immer nur so einen Mittelsmann.
Ja.
Und niemand, der sich so... Und da muss ich eine Sache sagen. Als ich Schulz in the Box hatte bei ProSieben, da habe ich mich persönlich am Telefon mit Wolfgang Link, mit dem Programmchef, gestritten. Und da muss ich wirklich meinen Hut vorziehen, dass Wolfgang Link, der wirklich der Programmchef ist, ich glaube, der ist jetzt sogar noch...
Von Sat.1 ist, glaube ich, der Chef
ProSieben.
ProSieben und Sat.1, meine ich.
Ja, ja.
ProSieben und Sat.1 zusammen. Ich glaube, der ist... Ist er nicht der Gesamtchef von der...
Das ist also eine Sache, der hat mich sehr beeindruckt in seiner ganzen Art und Weise. Es ist echt ein smarter Typ gewesen. Also immer noch ein smarter Typ. Und der hat dann tatsächlich auch mit mir, wenn ich Sachen nicht gut fand, und ich kann ja auch sehr schwierig sein, hat er persönlich zurückgerufen, hat mir auf die Mailbox gepöbelt und meinte, na Herr Schulz, was haben wir für ein Problem? Ja, mit dir kann man sich wohl ganz gut streiten. Ich dann auch zurück, ja Wolfgang, pass mal auf, wir müssen das so und so machen. Aber im Nachhinein muss ich sagen, fand ich das voll cool.
Ja.
Ich finde das voll gut, wenn du dich selber... Das ist eine Nummer, finde ich, die ich dem hochanrechne.
Da haben wir ein schönes Gesprächsthema, wie sich das anfühlt mit öffentlich-rechtlichen Sendern hinter den Kulissen. Das klären wir jetzt gleich nach der nächsten Musik. Und dann sagen wir nochmal Tschüss und froh, bis dann aber gleich erst.
Genau. Radio 1. Nur für Erwachsene.
Sacht und sorgfältig. Am Ostersonntag jetzt mit einer kleinen, warum denn nicht mal ein bisschen Medieninsiderwissen voran. Eine wichtige Sache, die ich gelernt habe, als ich angefangen habe beim Fernsehen, dass wenn man eine Produktionsfirma hat, oder fürs Fernsehen, gerade fürs öffentlich-rechtliche Fernsehen Sachen macht, dass man ganz, ganz viel Geld braucht zuerst.
Ja.
Weil das ist immer so, wenn wir eine Sendung machen, hier ist ein Neo-Magazin zum Beispiel, dann müssen wir hinterher einen Zettel unterschreiben, wenn die Sendung abgenommen ist. Einer vom ZDF kommt dann nochmal drüber mit uns und ob dann nämlich irgendwie ein Hitlergruß gezeigt wird und ob alles in Ordnung ist. Dann wird ein Zettel unterschrieben, dann geht das nach Mainz zum ZDF und dann dauert das meistens so 8 bis 12 Wochen, bis man Geld bekommt. Was ein Problem ist, weil die Mitarbeiter natürlich
bezahlt werden müssen.
Möchten alle bezahlt werden. Wenn man irgendwelche Requisiten oder sowas baut, das muss alles sofort bezahlt werden. Man kriegt das Geld aber immer, ich glaube, das ist aber bei ProSieben oder anderswo auch nicht anders, das dauert immer ein bisschen, bis man das Geld bekommt. Und vielen Produktionsfirmen wird das Genick gebrochen in den ersten Jahren, weil die auch von, keine Bank ist so bescheuert und gibt einer Fernsehproduktionsfirma Geld, weil die wissen, wie das Geschäft funktioniert. Da machst du einen Piloten und denkst dann, du bist jetzt auf einmal die neue Endemol oder Brainpool Mega-Firma, aber in Wirklichkeit bist du nur eine kleine Pissklitsche mit so einem Mini-Büro und hast jetzt mal einen Fernsehpiloten verkauft. Und die kriegen natürlich keinen Kredit. Keine Fernsehproduktionsfirma kriegt einen Kredit von der Bank. Ja. Deswegen musst du am Anfang entweder gut verhandeln mit deinen Mitarbeitern oder halt Geld auf der hohen Kante haben, um mal so locker so eine 500.000 vorzustrecken. Weil, das wissen auch wenige, Fernsehen ist leider sehr teuer.
Ja.
Also bei uns in der Sendung zum Beispiel arbeiten...
Obwohl, ich habe doch Sat.1 vorgeschlagen, für einen Fuffi eine Late-Night-Show zu machen.
Wirklich?
Nein, das habe ich doch mal in der Sendung hier gesagt. Ich finde, Sat.1 ist so heruntergewirtschaftet leider. Was heißt herunter? Ich kann, wenn ich doch mal diesen Typen... Ich kriege Navy CSI. Ich glaube, es läuft jeden Abend.
Ja, ich weiß nicht. Es ist, glaube ich, die machen aus Sat.1 sowas, so eine Abspielstation, weil die wissen, auch so einen Fernsehsender wieder zu revitalisieren in Zeiten des Internets, ist auch ganz schön viel Mühe für nix eigentlich, ne?
Ein Olli Schulz-Tag auf Sat.1, dass ich mal einen ganz, wirklich, einen Tag den Sender, dass ich von morgens vom School, dass ich 24 Stunden auf Sat.1 moderiere, Sendungen mache, darauf hätte ich Bock. So ein Quatsch.
Und so ein Kommentar zusammen, Hand in Hand mit Klaus Strunz, morgens ein Kommentar, was alles, nee, was alles nee, wie nee, Israel nee,
das
ist. Würde
ich dürfte auch bestimmen, wie das abläuft.
Einen ganzen Tag, der Olli Schulz-Tag.
Der Olli Schulz-Tag, der Schulz-Schulz-Tag auf Sat.1.
Wirklich? Das wissen jetzt nur die Älteren, warum das lustig ist, der Schulz-Schulz-Tag.
Ja,
genau. Hey, aber das schnalzen sie doch jetzt in Unterführung mit der Zunge, wenn sie dieses Angebot hören.
Ja, aber dann will ich mir, also für einen Tag will ich mir erst einen Fuffi haben. Aber ich mach wirklich, ich würde gerne auf Sat.1, das wird auch nicht weiter auffallen, weil Sat.1 wirklich nun mal auch so beliebig leider momentan ist.
Weißt du,
ich würde einen Tag, wenn die mir sagen, wenn die mich nächste Woche anrufen und sagen, alles klar, im September geht's da, würde ich mich im September darauf vorbereiten. Oder an meinem Geburtstag, 15. Oktober, werde ich 43 Jahre alt. Da möchte ich den Schulz-Schulz-Tag auf Sat.1.
Doch ein schöner Geburtstag.
Ich wünsche mir zu.
Ist 43 eine Primzahl, ganz kurz? Ich glaube schon, ne?
Ja, ich wünsche mir zu meinem 43. Geburtstag. Am 15. Oktober 1973 geboren, ja? Ich bin geboren mit einem Oma mit einem Bollerwagen, nachts mit mir raus.
Nee, und ist dann, eine Primzahl, ein Primzahlgeburtstag.
Ja, gut. Nicht schlecht. Da wünsche ich mir, dass ich meinen Geburtstag auf. Til Schweiger dann seinen 50. auf Sat.1 feiern. Hat aber nur abends eine Sendung bekommen. Ich möchte den ganzen Tag.
Ollis 43. auf Sat.1. Ist eine gute Idee. Weißt du, ich habe überlegt...
Ist auch Wolfgang Link, der Geschäftsführer von Sat.1?
Ich glaube, ruf doch einfach mal an, hast du die Nummer noch.
Ja, soll ich nicht erstmal direkt?
Nee, jetzt am besten jetzt nicht, weil ich muss noch ganz kurz eine Geschichte erzählen. Weil ich habe auch, wir überlegen ja auch öfter mal, wo, wenn man nicht bei ZDF Neo ist, würde man so eine Late-Night-Show machen?
Ja.
Und weißt du, weil mein Vertrag läuft jetzt aus dieses Jahr und so langsam guckt man mal sich so um, was so geht. Ich will ja auch nicht ewig da irgendwie bei ZDF Neo abhängen. Ist ein toller Sender und so, aber man will doch mal irgendwann...
Was geht denn noch?
Ja, Markus Lanz will seinen Sendeplatz nicht aufgeben. Olli Welke
aber hier
auch nicht.
Um die Ecke ist ein leeres Studio.
Genau.
Mit einer fahrbaren Bühne.
Ja,
mit fahrbaren Tisch.
Da ist doch jetzt Luke Mockridge drin. Der macht doch jetzt gerade revolutioniert Sat.1 übrigens. Genau. Luke Mockridge macht dann Luke die Woche und ich aus dem alten TV-Total-Studio.
Luke 2 oder was?
Luke 2. Nee, der hat so ganz notdürftig mit so ein paar Spanplatten das alte TV-Total-Studio umgebaut.
Ist Luke Mockridge, das ist ein ganz junger Comedian, ne?
Das ist ein junger, der hat, ich glaube, der einzige...
ich glaube, das ist ein guter Typ.
Ich habe gehört, der hat Tinder durchgespielt in Köln.
Wirklich?
Komplett durchgespielt, ja.
Wirklich?
Ja, habe ich gehört.
Ja, ich glaube, das ist ein guter Typ. Ich weiß nicht, ob er witzig ist, aber er ist ein guter Typ und er ist der Sohn von Bill Mockridge, der in der Lindenstraße den Lover, den Stecher von Mutter Beimer spielt.
Ich glaube schon.
Und der müsste dann auch einen Tag am 43. Geburtstag dann aussetzen.
Ja.
Der dürfte nicht kommen.
Was?
Doch, dürfte der auch mal.
Wir haben überlegt, dann kommen wir immer wieder, machen so Gedankenspiele, zu welchem Sender könnte man denn gehen. Denkt man so, ProSieben, okay, da ist jetzt Joko und Klaas, Inissa Armani, da ist eigentlich alles. Dann könnte man auch zu Sat.1 gehen. Aber dann gucken wir uns immer alle und sagen, nee, Sat.1, nee, das ist... Weißt du, für dich ist das okay, mal so ein Tag,
gibt's aber, noch bei
aber wir können den ganzen
Gibt's Zirkus... Gibt's bei Sat.1 noch dieses Spiel mit den Bällen, wo man sagt, links, rechts, wo der Sat.1-Ball da so runter.
Nee, das gibt's glaube ich nicht mehr. Es gibt auch nicht mehr dieses Telefon, was früher beim ZDF war, was durch den Labyrinth gefahren ist, wo man als Gewinn übrigens einen Programmhinweis bekommen hat. Das, weißt du das noch? Da war so ein Telefon, das fuhr durch den Labyrinth und dann am Ende konnte man eine Tür aufmachen und dahinter war nicht ein Gewinn, sondern da hat man dann verraten bekommen, was es demnächst Tolles im ZDF zu sehen gibt. Das war der
Stimmt.
Gewinn. Kannst du dich daran noch erinnern?
Stimmt! Wie krass ist das denn? Habe ich schon komplett vergessen. Aber das war der Preis, dass man wissen durfte, was bei dem
genau. Oder Carl Hugo mit Sonja Zietlow, wo man diesen komischen Troll steuern konnte und dann immer Leute angerufen haben, die das noch nicht konnten, weil die noch ein Telefon mit Wählscheibe hatten. Ja. Wo das hat nicht funktioniert, sondern nur mit Tonwahl. Piep, 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 piep. Und dann gab es welche, die noch mit Impulswahl, mit Wählscheibe angerufen haben. Ist egal. Naja gut, jetzt habe ich gar nicht so viel erzählt über hinter den Kulissen von öffentlich-rechtlichen Sendern. Nur, dass mein Vertrag ausläuft. Und ich, ehrlich gesagt, wo willst du denn hin?
Du, ich hab einen astreinen YouTube-Channel, da sind schon ein paar Follower.
Habe ich auch überlegt. Würde das funktionieren, wenn man die Sendung jetzt quasi... Wir bräuchten... Wie viel Geld bräuchte man? Also ich sag mal,
müsste fragen, hier den Hip-Hop-Experten.
Ich war ja bei den Rocket Beans in Hamburg. Die machen quasi einen eigenen Fernsehsender. Und das trägt sich schon einigermaßen. Und ich weiß nicht, ob wir es hinbekommen würden, dass wir die Sendung jetzt so für ein Jahr selbstfinanziert hinbekommen könnten. Vielleicht ja.
Ja.
Wäre auch eine Möglichkeit. Wir sind nicht mehr in den 90ern. Es gibt nicht nur Fernsehsender.
So, noch ein kleiner Buchtipp. Ich habe ein fantastisches Buch übrigens.
Irvin D. Yalom, Denn alles ist vergänglich. Geschichten aus der Psychotherapie.
Genau. Psychoanalyse, einer der bekanntesten, 83 Jahre alt inzwischen, glaube ich, Psychotherapeut, erzählt so die interessantesten Fälle seiner Karriere. Haut dich total um. Wunderschönes Buch, Denn alles ist vergänglich von Irvin D. Yalom. Kann ich jedem nur empfehlen. Hier ist ein kleines Pferd, ein bisschen Przewalski-Pferdchen. Das
jemand sieht sich aus.
Ja, komm, machen wir doch einfach.
Also, hast du das da?
Ich hab das da, natürlich.
Das war heute mal wieder so eine ganz andere Sendung, oder?
Ja, es fühlt sich immer ein bisschen komisch an, wenn wir nicht uns über Leitung hören.
Tief in die Augen gucken. Ach, du hast immer... Ich hab das ja gesampelt, nur den Refrain. Jetzt kommt der sinnlose Text.
Ist egal.
Das ist Zau-
jetzt, da ich endlich mich mal fand und seit gestern weiß, wohin, fang ich schon wieder damit an, so zu tun, als ob ich ein anderer bin. Ich kenn einen Mann aus Stahl.
Er hat eine Frau aus Stroh.
Holz.
Ein Kind aus Stroh.
Hermann van Veen. Der holländische Reinhard May. Das war sanft und sorgfältig am Ostersonntag. Feiern Sie schön, gehen Sie mit den Kindern in den Garten. Das ist das Einzige, was man heute machen kann. Eier suchen.
Genau, haben Sie einen schönen Restsonntag.
Ostermontag, auch ein wichtiger Tag. Auch machen Sie mal schönes Lämpchen noch auf den Grill legen.
Boah, ich muss noch dringend einkaufen. Ich habe sonst über die Feiertage nicht zu Hause.
Ich muss noch ein Geburtstagsgeschenk einkaufen.
Ich bin alleine den ganzen Tag.
Echt?
Naja. Familie ist weggefahren für Oma und so.
Genau, das Tropical Island soll ganz geil sein da.
Vor allem die Parkplatzsituation. Ostereier suchen im Tropical Island.
Nächste Woche sind wir wieder in gewohnter Manier für Sie da, jeden Sonntag.
Oh. Also die Klappe da mit mir heute.
Tschüss, bis nächste Woche. Machen Sie es gut.
Ja, alles Liebe, alles Gute.
Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli Schulz und Jan Böhmermann.